Dzień dobry, witam Państwa. Myślę, że już możemy rozpocząć. Zapraszamy jeszcze ostatnich gości. Pan generał Skrzypczak namawia Państwa do sprawdzenia łączności. Proszę sprawdzić, czy Państwo widzicie mnie na 10 i słyszycie na 10. Tak to chyba powinno być, panie generale. Bardzo Państwa przepraszamy za opóźnienie, ale to dodaje kolorytu naszym spotkaniom. Mam nadzieję, że też wprowadzi luźną atmosferę, w której będziemy prowadzili tą dyskusję. Moje nazwisko Juliusz Ćwieluch, jestem dziennikarzem tygodnika Polityka. Będę miał przyjemność prowadzenia tego panelu, chociaż mam wrażenie, że to jest nieadekwatne, dlatego że tu bardziej występuję w roli ucznia niż nauczyciela, ale przynajmniej będę jakoś starał się zarządzać ruchem. Czy nasi niemieccy koledzy słyszą i rozumieją to, co ja do nich mówię? Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Nawiązaliśmy kanał komunikacji, to zaczynamy. Ten panel jest tak pomyślany, żeby był forum do dyskusji, a tą dyskusję zainauguruje pan generał Lutz Niemann, którego biografię macie Państwo w swoich materiałach, ale który mam nadzieję też powie parę słów na temat funkcji, którą sprawuje i opowie coś więcej na temat korpusu. Oddaję głos panu generałowi, a później przedstawię resztę pozostałych panelistów.
Also ich habe das jetzt so verstanden, dass ich erst mich vorstellen soll, bevor wir mit der Diskussion starten. Ne?
Tak.
Ja, herzlichen Dank. Also ich bin der Chef des Stabes des multinationalen Korps Nordost hier in Stettin. Und ich denke mal, dass alle von Ihnen in den letzten Monaten von diesem Korpsstab gehört haben. Denn seit September letzten Jahres ist er ja in der NATO in aller Munde. Da er doch ein entscheidender Teil des sogenannten Readiness Action Plans ist. Und wir ein Stab sind, der im Laufe des Jahres den Bereitschaftsgrad erhöht. Von rund 200 Soldaten auf 400 Soldaten verstärkt wird und regional zuständig sein wird. Okay. Also ich habe ganz gerne eine Kontrolle darüber. Okay. Aber alles klar. Gut. Und wir also im Personal verdoppelt werden und auch im Bereich der Zuständigkeit regional fokussiert werden auf die drei baltischen Staaten und Polen und inhaltlich uns auf die Verteidigung an der Ostgrenze im Rahmen der Bündnisverteidigung konzentrieren werden bei unseren Aufgaben. Die Funktion Chef des Stabes habe ich jetzt seit rund 2,5 Jahren. Und ich denke mal, das soll es fürs Erste genügen. Wenn dann spezifische Fragen sind zum Korps Nordost, bin ich gerne bereit, die weiter zu beantworten.
Panie generale, prosimy o przemówienie.
Also doch gleich das Statement. Gut. Zunächst ist es mir eine Ehre, zur europäischen Armee was zu sagen. Ehrlich gesagt war ich recht erstaunt, als ich dieses Thema gelesen habe, da es nach meiner Auffassung in den letzten Jahren eigentlich etwas untergegangen ist. Ich kann sagen, in Stettin, vielleicht als nicht so seriöse Einführung, wird das Korps oftmals unter der Bevölkerung als Eurokorps bezeichnet, was mir nach wie vor nicht klar ist, wo der Grund liegt dafür. Aber wenn man hier mit der Bevölkerung spricht, wo man arbeitet, dann ist bei der Hälfte der Leute erst klar, wo man arbeitet, wenn man sagt im Eurokorps. Obwohl ja das Eurokorps nun wirklich in Straßburg ist und nicht hier in Stettin. Aber ich hoffe, dass sich das mit der Zeit jetzt ändert. Was ich sagen will aber eindeutig, das Korps Nordost ist ein NATO-Korps, hat mit der Europäischen Union oder im Rahmen einer europäischen Armee gar nichts zu tun. Wir haben sogar mit Dänemark, einer Rahmennation des Korps, ein Mitglied im Korps, das der europäischen Idee einer gemeinsamen Sicherheitspolitik äußerst kritisch entgegensteht und insofern auch die Annäherung des Korps an irgendwelche europäischen Vorhaben ablehnt. Um zu erklären, anders wie zum Beispiel das Eurokorps, was ja durchaus an europäischen Missionen teilnimmt, wie jetzt in Mali, oder auch die Führung der einer EU-Battlegroup übernehmen wird im zweiten Halbjahr 2016. Also von daher sind wir streng ausgerichtet auf die NATO. Auch in der täglichen Arbeit spielt die Europäische Union keine Rolle bei uns. Eher schon die Visegrad-Nationen, also der Zusammenschluss der Visegrad-Nationen, wo ja auch Polen Mitglied ist, auch dadurch, weil diese Nationen bei uns im Korpsstab vertreten sind und durchaus eine gemeinsame Sicherheitspolitik betreiben wollen und in der praktischen Umsetzung da das Korps Nordost als einen Motor ansehen. Als den ersten Impuls will ich mal sagen, dass ich persönlich auch keine europäische Armee in der Zukunft sehe. Es gibt zweifelsohne eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit in der Europäischen Union, wenn auch wenig sichtbar, und das dürfte ja gerade für die Journalisten ganz offensichtlich sein, wenn Sie mal die Websites der Europäischen Union nach Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik oder Militär durchsuchen, auch gerade in diesen Websites, die für Journalisten etabliert sind, also gemacht sind, sehen Sie so gut wie keinen Hinweis oder kein Stichwort zur Sicherheitspolitik, Militärpolitik oder etwas Ähnliches. Also ich bewerte das so, dass die Sicherheitspolitik in der EU doch auf einem niedrigen Level gesehen wird. Nichtsdestotrotz gibt es EU-Militärmissionen, wie zum Beispiel in Mali derzeit oder Atalanta, eine Marineoperation. Es gibt natürlich auch europäische Staaten, die für die Führung dieser Nationen, dieser Missionen Hauptquartiere zur Verfügung stellen. Aber letztendlich ist all dies eingebettet in NATO-Strukturen. Und das, was dort praktisch gemacht wird, ist definitiv nicht denkbar ohne die NATO im Hinblick auf Ausbildung und Übungen, im Hinblick auf die Standardisierung und auch im Hinblick auf die Strukturen, die die NATO zur Verfügung stellt. Ich sehe daher eher einen europäischen Pfeiler in der NATO, den es gilt zu verstärken, gerade im Hinblick darauf, dass ja viele europäische Nationen, sagen wir mal, das Minimum, was die NATO auch erwartet an Verteidigungsaufgaben, definitiv nicht erfüllen. Unter anderem ja auch die Bundesrepublik Deutschland. Polen ist da eine positive Ausnahme. Insofern sehe ich also schon den Bedarf, dass sich die europäischen Staaten im Rahmen der NATO besser zusammenschließen, besser abstimmen, mehr investieren, um sich nicht noch mehr in die Abhängigkeit Amerikas zu begeben. Aber die Entwicklung hin zu einer europäischen Armee ist für mich nicht erkennbar. Ganz im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass sich in der letzten Zeit auch die Europäische Union von Haus aus ja schon per Definition so, aber jetzt auch mehr praktisch bemüht, sicherheitspolitisch mehr mit der NATO zusammenzuarbeiten. Es hat ja in Antalya am 13., 14. Mai das Außenministertreffen der NATO stattgefunden. Dort war unter anderem auch Frau Mogherini zu Gast, die EU-Außenbeauftragte, und hat gerade diesen Aspekt der besseren zukünftigen Koordination der Sicherheitspolitik zwischen EU und NATO hervorgehoben, aber in keinster Weise hervorgehoben, dass die EU militärische Strukturen in der Parallelität aufbauen will. Und der polnische Minister Siemoniak, der ja derzeit in Washington ist, oder ich weiß nicht, aber jedenfalls war er gestern da, und wenn ich die polnische Presse heute richtig verfolgt habe, hat ja auch er eindeutig das Statement abgegeben, dass er definitiv keine Entwicklung europäischer Militärstrukturen sieht, keine Parallelität zur Entwicklung von NATO-Militärstrukturen, die es strikt ablehnt, zwar auch eine Zusammenarbeit, aber keine expliziten EU-Militärstrukturen, also auch keine europäische Armee. Und ich denke, das ist mehrheitliche Meinung der meisten Politiker. Dankeschön.
Pozwólcie Państwo, że odniosę się do słów pana generała. Jeżeli trzymamy się tej konwencji, że pan generał miał dawać jakieś impulsy, to w zasadzie dostaliśmy impuls do zakończenia tej dyskusji. Ale mam nadzieję, że potraktujemy to jako taką formę, która nas zobliguje do tego, żeby troszkę podyskutować, bo właśnie po to tu się spotkaliśmy i wydaje mi się, że to jest świetna szansa. Jeżeli Państwo się nie obrazicie, to może trochę metodą szkolną, chciałbym pozwolić sobie na taki krótki sondaż, czy osoby, które są zwolennikami Armii Europejskiej, powstania jej w dłuższej bądź też krótszej perspektywie, obecne tu na tej sali, mogłyby się ujawnić poprzez podniesienie ręki. Panie ambasadorze, bardzo chętnie podzielę się moderacją tego spotkania. Zapraszam pana tutaj koło mnie, ale na razie trzymajmy się tej konwencji, bo pozwoli nam ona odnaleźć się na tej mapie. Zauważyłem dosłownie 6 rąk i to jest potrzebne mi do tego, żeby lepiej moderować, ze względu na to, 7, ze względu na to, żeby inaczej rozkładać głosy. Tym bardziej, że na sali mamy chyba 4 generałów i należy spodziewać się, że nie będą chętnie oddawali łatwo głosu. Więc panie ambasadorze, to jest mi bardzo potrzebne. Obiecałem też państwu, że przedstawię pozostałych moderatorów, których mamy tutaj na sali. Pozwolę sobie zacząć od kobiety nietypowej, dlatego że jest jedną z tych osób, która podniosła rękę. Pani Stefanie Weiss. Proszę bardzo. Jest również z nami pan generał Egon Rams. Jest również pan generał Waldemar Skrzypczak. I reprezentujący Polską Agencję Prasową Kuba Borowski. Bo jednak te spotkania mają media w tytule i to jest bardzo ważne. Ja bym, korzystając z tego prawa moderacji,
dlatego to jest super głośno po polsku, nie musisz zrozumieć tłumaczenie.
Okej, będę tak
troszkę dalej od mikrofonu.
Teraz lepiej?
No.
Dobrze, dzięki. Fajnie. W ten sposób stracę przewagę, no ale trudno. Chciałbym poprosić panią Stefanię, żeby ona dała nam impuls do tego, żebyśmy porozmawiali, co ta armia mogłaby wnieść i w czym byłaby lepsza od NATO.
Okej,
Es tut mir leid, ich muss leider, ich glaube, das war unser Botschafter in Polen, ich sehe das nicht als einen Gegensatz, ja, dass es hier darum geht, europäische Armee gegen NATO zu verhandeln. Tut mir furchtbar leid. Mein Interesse ist eine gestärkte europäische Verteidigungsfähigkeit in der NATO. Und dafür halte ich allerdings mehr Integration notwendig. Und zwar sogar fast echte Integration. Und ich meine, wenn man natürlich den Titel jetzt so liest, dann fällt einem nur dieses Rumsfeld-Zitat mit den vielen Unknown Unknowns an. Ja? Die europäische Armee gibt es nicht. Es gibt 28 Armeen. Davon sind 22, wenn ich richtig sehe, Mitglied der NATO. Aber auch die Mitglied der NATO sind, können für sich genommen nichts, sondern sind in ihrer Sicherheit, und das möchte ich jetzt überspitzt nach vorne tragen, als Impuls komplett abhängig, und zwar sowohl in ihrer territorialen Verteidigung in Europa wie auch bei NATO-Einsätzen oder Out-of-Area-Einsätzen auf die Unterstützung der USA. Wer das für einen komfortablen Zustand hält, dem mag ich Glück wünschen. Ich denke hingegen, dass man kann das ja nicht mal Bündnis nennen, wenn 28 Mitgliedstaaten sich einen gemeinsamen Markt teilen, so miteinander vernetzt sind, so voneinander wirtschaftlich, gesellschaftlich inzwischen abhängig sind, viele von ihnen inzwischen auch in der Währungsunion stecken, dann müssten sie eigentlich auch, was die Garantie der Sicherheit und ihrer Bürger und Bürgerinnen mehr tun. Und Tatsache ist ja nicht, dass wir 190 Milliarden, also 28 Mitgliedstaaten geben zusammen 190 Milliarden aus. Das ist mehr als Russland und China zusammen ausgeben. Und wir haben, wenn ich die paramilitärischen, also Gendarmeriekräfte und so nicht mitzahle, immer noch über 1,5 Millionen Soldaten. Unglücklicherweise hält uns aber keiner für stark und wir haben alle Angst vor den Russen. Also das war ja auch heute Morgen sozusagen das, was durchklang. Deswegen ist mein Fazit, dass wir erstens nicht mehr Soldaten brauchen und wahrscheinlich auch nicht mehr Geld, sondern dass wir das effektiver und effizienter einzusetzen haben. Wir von der Bertelsmann-Stiftung haben also eine europäische Mehrwertstudie nur in Bezug auf europäische Landstreitkräfte aufgesetzt. Da sparen Sie, wenn Sie die vielen Landstreitkräfte auf 600.000, und das ist das, was Headline Goal, aber auch in der NATO-Fähigkeitsplanung drinsteckt, hinunterbrechen, bezahlen nur an Personal, also nicht an Material, an Infrastruktur, an Pensionen, sondern nur jährlich an Gehaltszahlungen 6,5 Milliarden Euro. Dafür können Sie sich schon ein paar Drohnen leisten, glaube ich. Die wir ja nicht haben. Hm? Das ist mir wurscht, was wir brauchen. Ich bin ja nicht Pazifist. Deswegen denke ich, sollte es angegangen werden, diese Economies of Scale, wie das ja auf Neuhochdeutsch heißt, einzufahren und dass das nicht von heute auf morgen geht und dass das schwierig ist, das verstehe ich alles auch. Nur wenn man überhaupt nicht damit anfängt und sozusagen vom jetzigen Standpunkt argumentiert, ich sehe das nicht. Wir haben in unserer Geschichte vieles schon nicht gesehen und ich glaube, niemand hat die EU gesehen nach 45 und vorher auch nicht. Und deswegen würde ich da an einen solchen Prozess offener herangehen und auch wahrscheinlich dann werde ich da Widerstand erfahren, die Gegenrede führen, weil ich meine immer das Argument gegen eine europäische Armee und eben auch gegen ein europäisches Hauptquartier ist, das ist die unnötige Duplizierung von Kapazitäten. Aber ich meine, die Amerikaner leisten sich ja auch unabhängig von der NATO nochmal ein europäisches Hauptquartier. Also warum sollten wir auch nicht selbst in der EU ein europäisches Hauptquartier haben? Ich glaube, wir brauchen auch mehr multinationale Verbände. Und meine Frage wirklich nicht zur Diskussion stellen möchte, ist, ich meine, es gibt ja schon so Beispiele, wo in bestimmten Waffengattungen Teilfusionen jetzt erfolgt sind oder die Zusammenarbeiten intensiviert worden sind. Ich meine, warum zum Beispiel leisten wir uns 3 baltische Armeen? Ich meine, jetzt ist kein Balte hier im Raum. Ja. Warum ist das nicht eine? Sind da die Interessenunterschiede und Interessenpräferenzen in Bezug auf Verteidigung wirklich so groß, dass man sich 3 Führungsstäbe leisten muss und so weiter und so fort? Das ist ja nicht nur die, es wird ja alles verdreifacht. Oder wenn ich in die Zukunft blicke, dann glaube ich, dass vor allen Dingen Deutschland und Polen in der Pflicht stünden, nicht nur durch eine deutsch-polnische Brigade, sondern ich würde das jetzt in die Zukunft spinnen, durch die Zusammenlegung der deutschen und polnischen Armee einen Beitrag für eine europäische Armee zu leisten. Das hielt ich historisch für geboten. Und das ist das, was ich als Impuls hier hereingeben möchte. Erstmal für den ersten Moment und als Material für die Diskussion. Und vertiefen tue ich das gerne dann alles später. Herzlichen Dank.
Dziękuję bardzo. Chciałem, żeby pan generał Egon Rams chciał zabrać głos, więc z przyjemnością go przekazuję.
Dziękuję bardzo. Herzlichen Dank, dass Sie mir das Wort erteilt haben. Ich habe mich vorhin nicht gemeldet als Anhänger einer europäischen Armee. Nicht, weil ich keine europäische Armee haben will, sondern, Herr Botschafter, Sie haben das gesagt, es wird immer so ein künstlicher Gegensatz konstruiert zwischen dem, was die NATO macht, künstlicher Gegensatz, und dem, was man mit dem Verständnis einer europäischen Armee verbindet. Nach meiner Auffassung gibt es den Gegensatz nicht. Von daher können auch NATO-Hauptquartiere europäische Anteile der NATO führen. Und wir können auf diese Art und Weise, wenn Sie, Frau Weiß, schon von Geldsparen gesprochen haben, dann auch nicht nur unnötiges Geld für unnötige Stäbe ausgeben. Also das Problem ist einfach damit zu umreißen, dass der Anteil des Lissabonner Vertrages, der sich mit der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik beschäftigt, diese europäische Armee bis heute nicht hergibt. Aber damit heißt das nicht, dass der Lissabonner Vertrag falsch geschrieben worden ist, sondern er berücksichtigt sehr wohl im Artikel 42 Absatz 2 und Absatz 7 die Interessen der NATO-Partner, die auch Mitglied in der Europäischen Union sind, und betont in diesem Zusammenhang, dass die Aufgabe Bündnisverteidigung, also Collective Defense, im Prinzip durch die NATO wahrgenommen wird. Die unterschiedlichen Mitgliedstaaten kreieren ein zweites Problem. Herr Niemann sprach an die Situation mit Dänemark, die an der GSVP nicht teilnehmen. Ich spreche an Norwegen, die in der NATO sind, aber nicht in der Europäischen Union. Das heißt, wir haben weitere NATO-Staaten, die da eine Sonderposition erfüllen. Und wir haben auch EU-Staaten, Österreich, Finnland, Schweden, die mehr oder weniger oder unterschiedliche Abstände zur NATO halten, aus ganz bestimmten Gründen. Wobei vielleicht auch, Herr Niemann, mit Blick auf das Corps, wo Sie jetzt drin sind, wichtig zu wissen wäre für diesen Teilnehmerkreis, es ist ein NATO-Corps, so wurde es damals zu meiner Zeit auch genannt. Aber Sie haben, glaube ich, auch nach meinem Kenntnisstand mittlerweile einen Offizier von Schweden mit dabei und ich glaube, es kommt jetzt einer von Finnland, richtig?
Das ist absolut richtig. Wir haben Schweden schon aktiv als integriertes Mitglied und im August werden wir den ersten Finnen auch integriert erhalten und 2 weitere, also dass wir dann auch neutrale EU-Staaten in dem Chorstab haben.
Was immer im Endeffekt neutral heißt. Ich dachte, der Begriff sei 1990 überkommen, aber okay. Scheinbar haben wir nach wie vor eine bipolare Welt und irgendwo dazwischen gibt es Leute, die sind neutral. Dieser Hinweis ist mir wichtig. Mir ist aber noch ein weiterer Hinweis wichtig. Wenn Sie über die Artikel 42 bis 46 des Lissabonner Vertrages reden, dann redet der Lissabonner Vertrag von allen möglichen Kriseneinsätzen und dergleichen mehr, humanitäre Hilfe bis zum Kriseneinsatz inklusive Terrorbekämpfung, aber er spricht nicht von der gemeinsamen Verteidigung. Diese bedarf eines Ratsbeschlusses, der dann mit dem Konsens aller Mitglieder gefällt werden müsste. Die kritische Stelle, Frau Weiß, warum das heute nicht zusammenkommt, ist, glaube ich, das, was man im Allgemeinen den Souveränitätsgedanken vor allen Dingen von Staaten nennt, die sehr viel Wert auf ihre eigene Souveränität legen. Mir fällt da Frankreich ein, mir fällt da Großbritannien ein, mir fällt da Spanien ein, mir fällt da Italien ein. Das heißt, da scheint eine mögliche Hemmschwelle zu liegen, um in der Europäischen Union in diesem Thema weiter zusammenzukommen. Was haben Sie gesagt, nicht ich? Die NATO existiert und wir erfinden nichts Neues. Wir haben in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, eine Initiative gehabt in der NATO, die in Englisch Strengthening of the European Pillar of NATO, also Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO genannt wurde. Genau an der Stelle stehen wir und ich glaube, das könnte auch das abdecken, was Sie vorhin gemeint haben mit Ihrer Aussage zu den europäischen Partnern und den Ergebnissen der, der Studie der Bertelsmann Stiftung. Ich glaube, dass dieses hilfreich wäre. Lassen Sie mich noch einen Satz zur Multinationalität sagen. Außer den Amerikanern ist kein Land mehr in der Lage, einen Krieg für sich alleine zu führen. Das heißt, Multinationalität ist eine Verpflichtung geworden. Und der Beweis dafür liegt auf dem Tisch, wenn wir die Libyen Air Campaign nehmen, die die europäischen Staaten, die sie initiiert haben, ja, erstens nicht in der Lage waren, alleine anzufangen und b, auch nicht in der Lage waren, sie alleine durchzuhalten. Damit bin ich aber bei einem anderen Teil. Alle europäischen Staaten haben trotz der hohen Summenvorweis, die Sie vorhin genannt haben, ihre Verteidigungslasten in den letzten 25 Jahren runtergefahren. Teilweise systematisch, teilweise bedingt durch die Finanzkrise aus dem Jahr 2008 und folgende. Und für mich ist faszinierend zu beobachten, dass einige Staaten, die nicht zu den reichsten gehören, die aber näher an unserer Ostgrenze der NATO, des NATO-Territoriums liegen, ihre Verteidigungslasten wieder hochfahren, während andere nach wie vor bei relativ niedrigen Sätzen sind. Und ich glaube, auch dafür spricht der Gipfel von Wales im vergangenen Jahr im September, der die bereits 1999 vereinbarte Grenze von 2% des Bruttosozialproduktes für Verteidigungslasten nochmal, ich sage das ganz bewusst, erneut festgeschrieben hat und das Erreichen dieses Ziels bis 2024 terminiert hat. Kleiner Nebensatz dazu, das Gleiche gilt auch für den investiven Anteil der Verteidigungsbudgets. Das heißt, wir haben relativ, ich sage das mal, zusammenhanglose, nebeneinander her existierende Streitkräfte. Und das Beispiel, was Sie genannt haben mit den baltischen Staaten, die baltischen Staaten haben Ende der 90er Jahre versucht, sich in Deutschland Rat zu holen. Und wir haben zumindest versucht, sie davon zu überzeugen, damals ihre Verteidigungsanstrengungen gemeinsam aufzunehmen. Also der eine macht Heer, der andere macht Luftwaffe, der andere macht Rhino oder alle machen gemeinsam Logistik und dergleichen Dinge mehr. Diese Ratschläge haben nicht zum Erfolg geführt. Jeder hat seine Streitkräfte aufgebaut. Eine Luftwaffe und eine Luftverteidigung gibt es nicht. Aus dem Grunde macht die NATO seit 2004 in den baltischen Staaten Baltic Air Policing. Bis 2018 bereits durchdekliniert. Das heißt, das sind Langzeitprogramme. Ich glaube, dass wenn diese gemeinsame Belastung dieser Länder, also die bekannten 2%, tatsächlich aufgebracht würden, dass dann auch, ich nenne das mal Neiddiskussionen, aufhören würden zwischen den europäischen Staaten nach dem Motto, ich bezahle doch nicht das, was du möglicherweise militärisch tust. Das heißt, man hätte damit auch eine gute Grundlage geschaffen, unter dem Dach der NATO den europäischen Pfeiler tatsächlich zu stärken. Und jetzt, ich habe vorhin nicht für die europäische Armee votiert, ich würde sie mir wünschen. Ich würde sie mir wünschen, bei einer gleichen Lastenteilung zwischen den USA und Amerika in der NATO 50-50, wann dann die Deutschen, die Europäer auch mit einer gewichtigen Stimme bei Entscheidungsprozessen mit am Tisch sitzen würden und damit Europa als Ganzes eine ganz andere politische Rolle spielen könnten, als es heute tut. Für alle, die es nicht wissen, nur zur Information, die Amerikaner bezahlen heute mehr als 70% der laufenden Kosten und der personellen und finanziellen Beiträge der NATO und die gesamten europäischen Staaten liegen unterhalb von, ich sage mal, oder etwas über 25%. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, jeszcze, jak już zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach i pan generał Niemann wspomniał o 2%, które Polacy chcą płacić, to trzeba dodać, że my chcemy płacić, ale ciągle nie wydajemy tych pieniędzy. To żeby trzymać się konkretów. Chciałbym teraz poprosić o głos pana generała Waldemara Skrzypczaka. I pytanie brzmi, czy z polskiej perspektywy, już panie generale, za chwileczkę, czy z polskiej perspektywy potrzebna jest nam armia europejska? Generał Rams jeszcze.
Eine ganz kurze Anmerkung. Wir könnten die 2% ausgeben, aber wir tun es nicht.
Witam Państwa. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Szczecina. Ja się w Szczecinie urodziłem. To jest moje miasto rodzinne. Paradoksalnie to Rosji zawdzięczamy to, że wszyscy mówimy od wielu miesięcy o bezpieczeństwie Europy. To Putin wywołał to, co w tej chwili jest przedmiotem naszej dyskusji, bo Putin i to, co Rosja zrobiła, wywołała głęboki kryzys w Europie Zachodniej. Putin, który przekonywał przez wiele lat o swojej miłości na linii Moskwa-Bruksela, moim zdaniem uśpił mocno czujność Europy. Mocno uśpił czujność Europy i popełniły rządy wielu państw europejskich duże błędy, między innymi odnośnie do kontekstu wojskowego, między innymi mocno redukując budżety na siły zbrojne, które poważnie osłabiły ich zdolności wojskowe, zdolności bojowe, zdolności operacyjne. Dotyczyło też i Polski oczywiście, ponieważ nasi politycy również uwierzyli w to, że ta miłość, która łączy Brukselę z Moskwą, jest obiecująca i wróży dobrze na przyszłość. Okazało się niestety inaczej. I wydaje się, że Putin swoje cele osiągnął. Ukraina bezpowrotnie utraciła Krym i moim zdaniem bezpowrotnie utraciła Ługańsk i Donieck. I do tego tematu już nic nie wywoła powrotu, ponieważ Putin na tyle przygotował armię separatystów, że one są zdolne przyjąć uderzenie armii ukraińskiej i dać jej odpór. Wydaje się, że Unia Europejska teraz jakby ocknęła się po tym, co się stało na Ukrainie. I dyskusja teraz o armii Unii Europejskiej oczywiście jest pewnie potrzebna. Też i w kontekście tego, że tak na dobrą sprawę Amerykanie bardzo mocno wycofali się z Europy, ponieważ Amerykanie naprawdę mają gdzie indziej interesy. I Amerykanie bardzo by pewnie chcieli siłami wojsku Unii Europejskiej stanowić gwarancję bezpieczeństwa dla Europy. Ponieważ oni w tej chwili mają wielkie problemy na pewno w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej i w wielu innych obszarach, o których my nie wiemy, ponieważ sił, które są wyprowadzone z Europy, też działają właśnie w tamtych obszarach, też i częściowo w Azji. To nie znaczy wcale, że zostaliśmy osamotnieni przez Stany Zjednoczone. To nieprawda. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że jedność Unii Europejskiej i odbudowa potencjału sił zbrojnych Unii Europejskiej na pewno w znaczący sposób będą stanowiły dla Rosji Putina element odstraszania. Jak daleko się on posunie, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Żaden prognostyk nie przewidział tego, co Putin zrobi. I nadal jakakolwiek dyskusja nad tym i przewidywania tego, co Putin może zrobić, uważam, że nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ żadne z nich nie było do tej pory trafione. Armii Unii Europejskiej. Oczywiście uważam, że dyskusja, zresztą to, co powiedział generał Rams, jest bardzo istotne z punktu widzenia interesów obrony Unii Europejskiej, w ogóle państw Unii Europejskiej. Bardzo ważną jest i może takim, bym powiedział, bardzo dobrym przykładem jest to, o czym też generał Rams powiedział, to jest pozycja i stanowiska Finlandii, Szwecji, jeżeli chodzi o Unię Europejską i NATO. Bo wiele państw, które są w tym obszarze zainteresowania, nie są członkami NATO, a są członkami Unii Europejskiej. I tu trzeba szukać moim zdaniem rozwiązań, jeżeli chodzi o siły zbrojne Unii Europejskiej. Ja tak bardzo myślę o kategoriach, w rejonie Bałtyku. Dlatego, że przy każdej operacji, czy każdej agresji ze strony Rosji obszar Bałtyku będzie bardzo najwrażliwszym dla wszystkich nas w Europie Północnej obszarem działania Rosji. I wydaje mi się, że tutaj jest sposób na tworzenie czegoś, co można by nazwać armią europejską. W tej chwili nie chcę tego definiować, tylko wojskowi zdefiniują, którzy za to odpowiadają. Ale moim zdaniem można, tym bardziej, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia dysponują dużym potencjałem wojskowym, a armię fińską znam bardzo dobrze i uważam, że warto sięgnąć po ich doświadczenia i warto by zbudować takie siły, które będą zdolne nie dopuścić do panowania na Bałtyku, który jest dla nas bardzo wrażliwym, z uwagi na jego dostępność dla floty bałtyckiej, sił, które będą zdolne, powiedzmy, ostraszyć jakiekolwiek próby opanowania Bałtyku. Zatem ja uważam, że tak, armia Unii Europejskiej, ale w kategoriach zadaniowych. Zadaniowych do wykonania określonych operacji, które połączą jednomyślą tych, którzy są w NATO i tych, którzy są w Unii Europejskiej. Bo same deklaracje, że są oficerowie sztabów w Korpusie Północ-Wschód, nie świadczą jeszcze o niczym. Nie świadczą wcale o zaangażowaniu armii fińskiej czy szwedzkiej w obronie na przykład Przybałtyki. To tyle tytułem wstępu. Dziękuję.
Chciałbym teraz jeszcze zapytać panią Stefanię Weiss o tą Unię Europejską i Europejską Armię. Znaczy, dlaczego tak długo jest już projekt zwany Unią Europejską, a ciągle nie ma Armii Europejskiej, jak pani sądzi?
Weil die Idee europäischer Streitkräfte hing ganz am Anfang, nach dem Zweiten Weltkrieg relativ weit vorne standen, in der französischen Nationalversammlung gescheitert sind. Und Und daraufhin hat man sich vor allen Dingen auf die wirtschaftliche Integration gestürzt. Und die EU ist, obwohl sie immer mehr versucht, auch politisch in ihrem Grunde bis heute eben ein Wirtschaftsraum, der eben keine einheitliche Außen- und Sicherheitspolitik durchführt und der in vielen anderen Themen eben auch nicht als einheitlicher Raum bezeichnet werden kann. Das ist die Frage. Die Frage ist jetzt aber, ist es noch zeitgemäß? Und mein Argument ist ja, dass ich es für ineffizient und ineffektiv halte und dass wir in den neuen Konstellationen, und wir tun ja immer noch so, als ob die Welt sozusagen im europäischen Jahrhundert leben oder Jahrtausend. Ja? Und das geht zu Ende. Und wenn wir aber wollen, dass wir sozusagen unsere Art und Weise, wie wir leben, was wir gut finden, und da, glaube ich, teilen wir mehr Gemeinsamkeiten, als uns trennt, auch im Unterschied zu USA und anderen Kulturbereichen, wenn wir das uns erhalten wollen, dann müssen wir eben gemeinsam stärker werden. Dann müssen wir mehr zusammenarbeiten und können uns den Luxus von, deswegen sagte ich stolz und arm, dieser Souveränitätsvorbehalte. Ich meine, es ist ja schön, wenn man eine eigene Armee hat, aber was ist daran schön, wenn man mit dieser eigenen Armee gar nichts tun kann, sich noch nicht mal mehr verteidigen, dann ist das Geldverschwendung und belügt auch das eigene Volk. So würde ich das sehen. Und deswegen bin ich für eine stärkere Integration auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und ich glaube eben, dass es nur mit Pooling und Sharing, das führt nämlich meistens zu mehr Kosten, nicht getan ist, sondern dass wir auf wirkliche Integration hinarbeiten müssen. Und wenn es eben über, und da gibt es ja Ansätze, sogenannte, wie ich das jetzt nannte, Teilfusion passiert. Ja? Das ist meine Einsicht. Muss aber keiner teilen.
Bardzo dziękuję za przypomnienie zwrotu pooling and sharing oraz smart defense, dlatego że one umarły tak szybko, jak się narodziły i w zasadzie nigdy nie zostały zrealizowane. Znaczy nie kojarzę żadnego programu, w ramach którego wykorzystano by te dwa pojęcia. Generał Rams chciałby się odnieść.
Ich würde gerne noch zwei, drei Punkte verstärken. Wir haben bei der Finanzkrise 2008 Folgende beklagt, dass wir im Prinzip die Eurozone eingerichtet haben und dann aber den nächsten Schritt, nämlich den politischen Überbau dafür zu schaffen, nicht gegangen sind. Wenn wir über Sicherheitspolitik und außenpolitische Interessen reden, dann ist ein solcher politischer Überbau noch zwingend erforderlicher als bei Finanzen, Geld oder Währung. Denn hier müssen Entscheidungen getroffen werden. Der zweite Punkt, der dabei sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir natürlich in den Mitgliedsländern der Europäischen Union unterschiedliche Verfassungen haben. Wir haben unterschiedliche Prozesse für die Freigabe des Einsatzes von Streitkräften. Da ist extrem auf der einen Seite, dass es Präsidenten gibt, die nach der Verfassung die Streitkräfte alleine aufgrund ihrer Entscheidung einsetzen können. Und das andere Extrem wird dargestellt durch die sogenannte Parlamentsarmee in Deutschland, wo immer, wenn die Streitkräfte eingesetzt werden, das Parlament entsprechend mit befragt werden muss. Mit Blick auf die Notwendigkeit europäischer Streitkräfte rennt jeder bei mir durch offene Türen. Nur ich sehe im Augenblick den politischen Realisierungswillen nicht. Das ist eigentlich die entscheidende Frage dabei. Man rennt bei mir damit aus folgendem Grunde durch offene Türen. Das europäische Zeitalter ist vorbei, hat Frau Weiß gerade zu Recht gesagt. Das asiatische Zeitalter wird beginnen. Die Bevölkerung in asiatischen Staaten werden explodieren. Und durch diese Explosion wird Europa, vor allen Dingen aber jedes einzelne europäische Land, irgendwann zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Europa kann im Prinzip in dieser Konstellation nur als gemeinsames Europa überleben überhaupt und weiterhin eine Stimme in der Weltpolitik haben. Und wenn wir das wollen, dann muss man sagen, dann müssen die Politiker diesen Weg langsam anfangen zu beschreiten, denn diese Wende wird kommen irgendwann 2050 oder 2060, wenn sie nicht dann schon da ist. Das heißt, man muss eigentlich die Politik heute fragen, ob ihr den Schuss nicht gehört, dass ihr jetzt den Wechsel durchziehen müsst, um hier jetzt aber nicht nur rein militärisch, sondern zunächst mal politisch die europäische Gemeinschaft so auf die Füße zu stellen, dass sie mit einer Stimme sprechen kann und B, dann auch die anderen notwendigen Mittel der Politik, dieser politischen Entscheidung nachzuziehen. Und zu den Mitteln der Politik gehören dann auch gemeinsame Streitkräfte.
Ja, za chwileczkę otworzę dyskusję, widzę Państwa głosy, dosłownie chwilę, chciałbym tylko trochę skomentować. Mam wrażenie, że tak naprawdę obydwie strony, jeśli w ogóle możemy uznać, że są dwie strony, mówią tym samym językiem. Znaczy, pytanie jest tylko chyba kwestia dojścia do tego. W sposób naturalny Amerykanie wycofujący się z NATO będą w tą próżnię, będzie musiała wyjść... Tak, z Europy Zachodniej. W tą próżnię ktoś będzie musiał wejść. Inaczej ten projekt się po prostu zawali. Więc tak naprawdę może ta armia europejska powstanie sama z siebie. Ale proszę bardzo, zadajmy.
Ich habe eigentlich mehr nur noch mal Frage. Und zwar ist ja schön, wenn wir jetzt hier über Visionen reden. Aber da wir jetzt in Stettin sind und das Corps jetzt hier so prominent vertreten haben, würde mich eigentlich mehr interessieren, im Augenblick jetzt in dieser neuen Situation, welche Funktion erfüllt da jetzt das Stettiner Corps mehr in der Zusammenarbeit auch sowohl aller Beteiligten, aber auch möglicherweise als deutsch-polnisches militärisches Scharnier?
Bevor ich dazu komme, vielleicht aus meiner Sicht einige Korrekturen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Amerikaner jetzt aus Europa zurückziehen, gerade im Hinblick auf die Krise in der Ukraine. Ist das Engagement der Amerikaner hier im baltischen Raum, in Polen, überhaupt entlang der ganzen Ostgrenze ist immens gestiegen. Es gibt auf ein Jahr allerdings erstmal begrenztes Programm Operation Resolve, wo die Amerikaner 1 Milliarde, ich wiederhole mal 1 Milliarde Dollar ausgeben können, um eben im Rahmen des Readiness Action Plans hier die Ostflanke der NATO zu stärken. Also insofern sehe ich definitiv nicht, dass sie ihr Engagement in Europa zurückfahren. Sie hatten das getan, natürlich bevor diese Krise aufkam, aber man kann sagen, dass ihr Interesse unverändert ist hier in Europa. Im Hinblick auf Finnland und Schweden möchte ich noch ergänzen, das ist ja ganz interessant, dass es ja gerade 2 EU-Staaten sind, die aber im Hinblick auf ihre bedrohte Sicherheit, die sie wirklich praktisch empfinden, wir hatten ausreichend Gelegenheit, mit Finnen und Schweden zu sprechen, aber eben nicht in der Verwirklichung dann ihre Sicherheit erhöhen, in der Verwirklichung einer europäischen Idee, sondern definitiv den Schulterschluss suchen mit der NATO und integriert in eine NATO-Struktur hineingehen. Und das mit diesem Neutral habe ich deswegen auch hervorgehoben, weil das gerade in der deutschen Diskussion immer ein gutes Argument ist, den Leuten zu zeigen, dass sich im Osten im Hinblick auf Sicherheit tatsächlich etwas getan hat. Ja? Denn das ist dann immer gut zu unterlegen, wenn man sagen kann, ein neutraler Staat sucht den Schulterschluss mit der NATO. Das heißt dann, offensichtlich ist die Bedrohungsperzeption real und nicht gespielt. Das ist gerade in der deutschen Diskussion schon immer wichtig. Und zum Korps Nordost kann ich ja nur sagen, dass im Hinblick auf die neue sicherheitspolitische Lage es eigentlich seit langem jetzt wieder mal ein Korpsstab in der NATO gibt, der regional fokussiert wird, der also wirklich auf die Nordostregion ausgerichtet wird und der ganz konkret wieder Verteidigungsplanungen und Verstärkungsplanungen bis ins Detail ausgeplant vornehmen wird. Das sind ja nun Dinge, die wir über die letzten 20 Jahre denn tatsächlich vernachlässigt haben. Und wir werden hier aufwachsen. Wir sind derzeit 15 Nationen und werden 21 bis 22 Nationen werden hier in Stettin, was auch ein gutes Zeichen der Solidarität ist. Also wir haben jetzt eben neben den erwähnten Schweden und Finnen zusätzlich nun Franzosen, Niederländer, Türken, Briten, Griechen und auch in weiterer Zukunft Kanadier und Norweger hier in Stettin zu erwarten.
A jaka jest realna siła tych żołnierzy?
Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit realer Kraft meinen. Also meine Kräfte gehen langsam zu Ende, denn wir haben also tatsächlich viel zu tun. Das können Sie sich vorstellen. Und gerade in der praktischen Arbeit kann man eben sehen, dass das Niveau, die Ausbildung, die Fertigkeiten, Fähigkeiten unter all diesen doch im, auch europäischen Staaten denn im Hinblick auf die Armee sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wir haben schon noch einen Weg zu gehen, um das Niveau gleichwertig in allen europäischen Staaten, auch innerhalb der NATO, im Hinblick auf Professionalität anzupassen. Aber wir sind definitiv zuversichtlich, also ich will hier keinen falschen Eindruck hinterlassen, dass wir das ehrgeizige Ziel, nämlich dass wir im Korps Nordost unseren Bereitschaftsgrad erhöht haben, dass wir das Personal eben verdoppelt haben und dass wir unsere Fähigkeit, hier die VGTF, also diese schnelle Eingreiftruppe zu führen, im Juni nächsten Jahres mit dem Warschauer Gipfel erreicht haben werden.
Pan ambasador i później pan generał.
Ich habe noch eine Frage zum Korps. Und zwar versteht sich das Korps quasi als konventionelle Verteidigungseinheit im Sinne, dass wenn russische Soldaten in NATO-Territorium eindringen, dass das Korps dann reagiert? Oder gibt es strategische Überlegungen bezüglich hybride Verteidigungsformen? Danke.
You are a journalist? A German journalist. Good. You should think about a little bit more about the... Sorry, Sie sollten mehr darüber nachdenken, wie solche Einsätze eines solchen Stabes entstehen. Der Stab macht ja keine Dinge von sich alleine, sondern bekommt einen politischen Auftrag, der dann in militärisches Handeln umgesetzt wird. Das heißt, die Entscheidung, die Frage, die Sie jetzt gerade gestellt haben, müssen Sie an die Bundesregierung, an die polnische Regierung, an die dänische Regierung stellen und die werden Ihnen die Antwort geben, wie es läuft. So, das ist ein typisches Beispiel. Wir reden ja mit Medienvertretern. Sie müssen sich mit der Materie, über die Sie berichten wollen, schon ein bisschen beschäftigen.
Panie Ambassadorze, proszę.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich nochmal für meinen emotionalen Ausbruch am Anfang entschuldigen. Aber das hat...
Jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Das hat aber damit zu tun, dass die Frage einer europäischen Armee, und es ist ja dann in der Diskussion auch häufiger darauf hingewiesen worden, und die NATO kein Widerspruch sind, sondern im Gegenteil. Ein deutscher Beamter, und den bin ich auch als Diplomat, kann natürlich nicht gegen den eigenen Koalitionsvertrag sprechen. Und der Koalitionsvertrag sieht genau das vor, allerdings als Langfristperspektive. Und da sind wir eigentlich auch beim Thema. Die europäische Armee ist ein Langfristprojekt, das möglicherweise so nicht kommen wird, aus vielerlei Gründen. General Rams und andere, Frau Weiß, haben auf die Probleme hingewiesen. Aber das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, wie können wir die Integrationsformen, die wir in der NATO haben und in der Europäischen Union nutzen, um die unterschiedlichen Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, Herr zu werden. Und es sind eben unterschiedliche Herausforderungen. Die NATO hat natürlich die Hauptrolle, wenn es darum geht, die Verteidigung Europas. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Aber die EU hat natürlich auch eine Rolle, wenn wir jetzt die neue europäische Sicherheitsstrategie in Auftrag geben werden, wahrscheinlich auf dem Europäischen Rat im kommenden Juni. Dann wird es dann natürlich auch Fragen geben, für die Europäische Union Verantwortung trägt. Ein Thema wie hybride Kriegsführung kann ich nicht nur von der NATO aus betrachten, sondern da gibt es auch Mittel und Dinge, die die Europäische Union tun kann. Die hybride Kriegsführung fängt ja nicht damit an, dass irgendwelche grünen Männchen irgendwo auftauchen, sondern es gibt viele Vorstufen davor, nicht zuletzt auch die Propaganda. Und auf all diese Dinge muss auch die Europäische Union eine Antwort finden. Und viele andere Bereiche, in denen die Europäische Union Gutes tun kann, also zum Beispiel die Organisation des Rüstungsmarktes, da haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Es ist wichtig, dass wir in diesen Bereichen auch vorankommen. Das ist, geht in das Thema Pooling und Sharing rein. Und natürlich haben wir auch Pooling und Sharing. Ist nicht alles gescheitert? Gucken Sie sich mal Airbus an. Ja, ist kein, ist soweit ich weiß, nicht gescheitert bisher. Also man darf diese Initiativen nicht gering schätzen, wie ich finde. Und man sollte auch sehen, dass die Amerikaner zwar ihr Engagement in Europa wieder verstärkt haben, aber es ist mitnichten sicher, dass sie für jede Contingency, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, in der Lage dabei sein wird, wenn es europäische Interessen betrifft. Also wir müssen als Europäer auch dafür vorsorgen, dass in bestimmten Situationen möglicherweise, wo unsere Interessen direkt betroffen sind, die Amerikaner nicht bei uns sein werden. Und dazu dienen die Initiativen, die wir in der Europäischen Union, die Europäische Union generell in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik fährt diesen sogenannten Comprehensive Approach. Das heißt also nicht nur militärische Maßnahmen im engeren Sinne, sondern all das, was dazu beiträgt, die Sicherheit zu erhöhen. Und das können sehr unterschiedliche Beiträge sein. Also mein Plädoyer nochmal, bitte, beides brauchen wir. Und zwar beides sehr stark. Danke.
Przepraszam, jeszcze chciałbym na chwilkę przekazać głos panu generałowi Skrzypczykowi, który mam nadzieję da nam nowe impulsy. Mianowicie chciałbym pana zapytać, panie generale, pan jest już emerytowanym generałem, w związku z tym może sobie pozwolić na dużą swobodę, mam nadzieję. Z pana perspektywy, w jakiej kondycji jest NATO?
To za chwilę. Natomiast chciałbym jeszcze takie kilka kwestii wrzucić. Być może to będzie przedmiotem dyskusji. Przede wszystkim my musimy oceniać sytuację w Unii Europejskiej przez pryzmat Ukrainy, bo ten temat wywołał w ogóle temat Unii Europejskiej. Ukraina jest przekonana, że została opuszczona przez Unię Europejską. I co by politycy nie mówili na salonach, to trzeba spytać Ukraińców i dowódców ukraińskich, jak oni się czują. Byłem na Ukrainie i niedawno rozmawiałem w tej sprawie z wyższymi dowódcami ukraińskimi. Drugi temat to jest jedność w Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska jest jednolita w poglądach i w relacjach między sobą? Myślę, że nie do końca. Grecja, Węgry i stanowisko prezydenta Czech, nie sądzę, żebyśmy mogli w tej chwili stwierdzić jednoznacznie, że Unia jest jednolita i będzie konsekwentna w swojej polityce, którą wypracuje być może na szczycie. Trzeci temat, o którym nie mówimy, a tak bardzo mocno mnie dotyka, to jest inwazja islamu do Europy. Bruksela zaakceptowała inwazję, ja to tak nazywam, ponieważ ja stykałem się z islamem wielokroć. Na Bliskim Wschodzie walczyłem i znam islam, bardzo dobrze znam islam, ten zły islam też. Bruksela zaakceptowała, wyraziła zgodę na inwazję islamu do Europy przez Morze Śródziemne. Czy my sobie z tym poradzimy? Nie sądzę. Tak to nazywam inwazją, bo używam terminu wojskowego. Bo mówią nie wszyscy, niektórzy ewakuacje, operacje humanitarne, ja to nazywam inwazją, bo to jest wojskowe określenie, właściwie dla takiego typu operacji. I teraz jako Polak zadaję sobie pytanie, ja z panią się zgadzam absolutnie, my musimy Polacy też w tej polityce Unii Europejskiej swoje miejsce znaleźć. Wiecie państwo, że Polacy są bardzo, bardzo, bardzo proamerykańscy. Nasi politycy przekonują do tego, że tylko Stany Zjednoczone są gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Stąd to, co pan ambasador powiedział, nasz przemysł zbrojeniowy, polityka przemysłu zbrojeniowym jest ukierunkowana na kooperację ze Stanami Zjednoczonymi. Nie uważam, że to jest dobrze. Ja stawiam na kooperację przemysłu zbrojeniowego w ramach Unii Europejskiej absolutnie, ponieważ ogromny potencjał drzemie w Unii Europejskiej. Tylko trzeba właściwie go wykorzystać przez Polskę oczywiście, ale pytam się o miejsce polityczne Polski w tej Unii Europejskiej. Bo Polski nie było w Mińsku, Polski nikt nie bierze do stołu, bo ja wiem, że Putin by nigdy mnie nie puścił do dyskusji o Mińsku, kiedy by przy stole siedzieli Polacy. Ja mam tego świadomość. Natomiast my musimy szukać swojego miejsca w tej polityce europejskiej. Bo jesteśmy krajem średniej wielkości, z ogromnym potencjałem, z dużym pieniędzmi na modernizację armii, możemy stanowić duży wkład to, o czym mówimy cały czas, odbudowanie tej siły Unii Europejskiej. Pan redaktor zapytał o moją opinię o NATO. Ja jestem dobry, ja jestem żołnierzem i ja jeździłem, brałem udział w różnych operacjach z największym biurem podróży świata. Nie z Itaką, nie z Neckermanem, tylko z NATO. I ja jestem absolutnie zwolennikiem NATO, głęboko wierzę w NATO, w jego jedność, jego siłę, i to, że NATO nas obroni przed jakąkolwiek agresją. Dziękuję.
Bardzo długo czekał pan generał. To jest ten moment, żeby mógł pan zabrać głos. Proszę bardzo.
Ja, danke. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die europäische Armee durch Junckers Zeitungsinterview plötzlich wieder auf der Tagesordnung erschien. Denn letztes Jahr habe ich in einem ausführlichen Buchbeitrag mir eine Reihe von Gedanken darüber gemacht. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber ein paar Anmerkungen machen. Die agnostische Sicht, die General Niemann hier vorgetragen hat, die kenne ich sehr gut. Diese Diskussion habe ich jahrzehntelang im NATO-Hauptquartier miterlebt. Und ich bin auch der Überzeugung, wir dürfen nichts tun, was das US-Engagement und die transatlantische Verbindung irgendwie schwächen würde. Aber da stimme ich dem Botschafter Nickel völlig zu. Es geht hier nicht um entweder oder. Auch würde, wie der General Wieker mal plastisch ausdrückte, die europäische Armee nicht in einem Aufstellungsappell in Brüssel plötzlich aus der Taufe gehoben, sondern es ist ein evolutionärer Prozess. Aber ich sehe viele Gründe, die dafür sprechen, dass man sich über das, was ich Streitkräfte für Europa nennen würde, nicht unbedingt europäische Armee, wesentlich gründlicher nachzudenken. Die notwendige Gemeinsamkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik, und es gibt einen tendenziellen amerikanischen Rückzug aus der weltpolitischen Verantwortung. Die Notwendigkeit größerer Verantwortung der Europäer für die Sicherheit Europas und seiner Peripherie und auch über Europa hinausreichende Sicherheitsprobleme. Dann die Effizienzgesichtspunkte, die Stefanie Weiß genannt hat, die Jahrzehnte schon dauernde Lastenteilungsdebatte in der NATO, die Komplettierung der Europäischen Union durch hinsichtlich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und auch die Gefahr der Renationalisierung der Außen- und Sicherheitspolitiken europäischer Staaten und Rüstungsmarkt und Verteidigungsplanung und so, das wurde ja alles schon genannt. Streitkräfte für Europa sind eine Zukunftsvision. Ich weiß auch nicht, ob das in 20 Jahren oder in 50 Jahren oder in 100 Jahren mal verwirklicht sein könnte. Deshalb sind pragmatische kleine Schritte notwendig. Und dazu gehören Smart Defense oder Pooling and Sharing, wie es in der EU genannt hat, Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstellungen. Gerade habe ich die Unterstellung einer niederländischen Brigade unter eine Division der Bundeswehr miterlebt. Aber, und das ist mein Grundgedanke hier, damit diese Schritte in die richtige Richtung gehen, sollte man über die Zielvorstellung von Streitkräften für Europa sozusagen als Leitvision genauer nachdenken und sich und dabei auch in Rechnung stellen, wie unterschiedlich die Auffassungen zwischen den Mitgliedstaaten und ihren Streitkräften in vielerlei Hinsicht sind. Strategische Kultur, Primat der Politik, verfassungsrechtliche Verankerung der Militärorganisation, Führungskultur, Parlamentsmitsprache, soziale Aspekte, Beteiligungsrechte, Interessenvertretung, gesellschaftliche Integration und so weiter. Das wäre die Sache wert, über all dieses viel genauer nachzudenken, sich zu visionalisieren, wie eine europäische Armee oder Streitkräfte für Europa irgendwann in der fernen Zukunft mal aussehen könnten und die pragmatischen Schritte darauf auszurichten. Jedenfalls Rückschritte in der europäischen Einigung, die Gefahr der Renationalisierung, das alles macht es dringend, finde ich, über stärkere Integration auf dem Sicherheits- und Verteidigungspolitik nachzudenken.
Ich hätte eine Frage, und zwar, welche Länder sind denn diejenigen, die eher Befürworter dieser Armee oder Streitkräfte für Europa sind, und welche Länder sind die Bremser? Oder kann man das nicht unbedingt nach Ländern einteilen, sondern vielleicht auch vielleicht sind ja in den Ländern auch unterschiedliche Kreise eher dafür oder dagegen.
Also, ich würde diese Frage nicht beantworten, denn die läuft wieder auf das Entweder-Oder hinaus. Nicht alle könnten konstruktiv drüber nachdenken und ihre Vorbehalte dann zu diesen divergenten Themen, die ich aufgezählt hatte, mit einbringen. Aber natürlich kann man sagen, Frankreich ist dem stärker zugewandt als beispielsweise das United Kingdom. Klar, aber ich glaube, es könnte eine gemeinsame, konstruktive Debatte sein, in die man all diese unterschiedlichen Auffassungen und Kulturen mit hineinbringen würde.
Już zaraz udzielę Pani głosu, ale w międzyczasie, kiedy dyskutowaliśmy, to sprawdziłem, po ile dzisiaj jest euro i ono jest cały czas leci w dół. Za chwileczkę będziemy zastanawiali się, czy Wielka Brytania jest jeszcze częścią Unii Europejskiej, czy nie. W związku z tym pytanie, czy wobec tego kryzysu samej Unii Europejskiej, czy to jest moment na budowanie armii europejskiej? To jest jedna sprawa. I mam jeszcze pytanie, które mam nadzieję podejmą panowie generałowie. Jak armia Unii Europejskiej może się skonfrontować z mocarstwem wyposażonym w broń atomową? Jak z takim przeciwnikiem prowadzić wojnę, bądź też konflikt? Szukamy odważnego.
An die Generäle. Okay, ich komme später nach. Wenn wir bisher über europäische Armee geredet haben, dann haben wir über europäische Armee im sogenannten konventionellen Rahmen geredet. Im konventionellen Rahmen nach der alten Definition. Denn Hybrid wird ja heute auch schon als unkonventionell bezeichnet. Aber die alte Definition war konventionelle Streitkräfte und da gehörten damals Spitznaz auch schon mit dazu. Das waren auch konventionelle Streitkräfte. Also auch die hybriden Ansätze sind nichts Neues, sie sind alt. Wurde heute Morgen von dem polnischen ehemaligen Europaabgeordneten auf dem Podium auch betont. Der Mann hat recht, 100% recht, da gibt es gar keine Frage. Also wir reden zwischen konventionellen Streitkräften und wir reden, unterscheiden dann zu atomaren oder nuklearen Streitkräften, zu biologischen Streitkräften und chemischen Streitkräften. Chemische Streitkräfte, nach dem Chemiewaffenabkommen sollte es eigentlich nicht mehr geben. Biologische Waffen sind geächtet, also bleiben die nuklearen Waffen bleiben über. Die früher in dem Konzert zwischen sogenannten konventionellen Streitkräften und nuklearen Streitkräften eigentlich die Abschreckung entsprechend hergestellt haben, um einen potenziellen Gegner von jeglicher Form des Angriffes abzuhalten, weil er mit der kompletten eigenen Vernichtung rechnen musste. Das war der Hintergedanke dabei. Wenn wir heute von einer europäischen Armee reden, reden wir von konventionellen Streitkräften, wobei wir dabei nicht aus dem Auge verlieren dürfen, dass sowohl die Franzosen als auch Großbritannien eigene nukleare Waffen haben. Und selbst die Mitgliedschaft in der NATO hat weder bei Frankreich, vielleicht sogar dort etwas mehr, noch bei Großbritannien dazu geführt, dass sie ihre eigene Nuklearstrategie aufgegeben haben. Die Frage, ob die Franzosen und die Briten ihre Nuklearwaffen dann für eine Abschreckung im Rahmen einer europäischen Armee zur Verfügung stellen würden, beantworte ich heute mit einem glasklaren Nein.
Reicht auch nicht.
Ja, weil sie beide damit eigene Interessen verfolgen, die Franzosen insbesondere eine eigene Abschreckungsstrategie verfolgen. Und diese Abschreckungsstrategie würden sie einem Entscheidungsprozess der Europäischen Union nicht unterwerfen. Ganz klar und deutlich formuliert. Die Briten sind in dieser Frage etwas näher bei den Amerikanern. Anglo-Amerika oder so ähnlich lautet der gemeinsame Begriff. Da könnte es möglicherweise etwas anders laufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass mit Blick auf nukleare Mittel einer europäischen Armee die Briten dann eine ähnliche Position einnehmen würden, wie sie die Franzosen heute auch einnehmen. Sie würden sie nicht verändern.
Jeszcze. Pan generał Skrzypczak i pani, która się zgłaszała. Zapraszamy.
Było pytanie krótkie. Czy przewiduje się użycie broni atomowej, broni jądrowej w jakimkolwiek konflikcie? Oceniam, że jest to niemożliwe, ponieważ nie ma chyba nikogo takiego, kto by zdecydował się na zniszczenie naszej ziemi, naszego globusa. Bo trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Ja wykluczam, żeby ktoś, kto podejmie decyzję o użyciu taktycznej broni jądrowej, w przypadku wymiany ciosów nie przyszedł do coraz większego wagomiaru. Co by skończyło się dla stron konfliktu totalną katastrofą i zniszczeniem naszej cywilizacji. I nie sądzę, żeby ktokolwiek miał odwagę użyć broni jądrowej.
Waldemar, du hast gerade einen Unterschied gemacht zwischen Atomwaffen und taktischen Atomwaffen. Egal, ob diese Waffen sogenannte taktische Atomwaffen sind oder strategische Atomwaffen, sie dienen einer Strategie und sind damit strategische Mittel. Und mich hat schon im letzten halben Jahr die ein oder andere Äußerung aus dem Munde des Präsidenten Putin über diese Nuklearwaffen bisweilen etwas unruhig gestimmt. Weil allein schon das Nachdenken über den Einsatz solcher Waffen möglicherweise zeigt, dass man auch eine bestimmte Bereitschaft dafür hat, oder man nutzt es einfach nur als reines Drohpotenzial im Rahmen der politischen Diskussion. Auch das ist eine Sache, wo ich einfach sage, sie wäre nicht gut, weil sie damit letztendlich auch Fronten verändert und Ebenen oder die Sache auf eine Ebene hebt, wo sie eigentlich nach meiner Auffassung bisher nicht hingehört.
Aber das entspricht der alten russischen Tradition, ja? Weil ich meine, wir hätten den NATO-Daubenbeschluss nicht gebraucht,
verehrte,
wenn man das nicht versucht hätte auf russischer oder sowjetischer Seite.
Ja.
Ah, Entschuldigung. Ich hatte nur daran erinnert, dass der Versuch sozusagen, diese Unterscheidung zwischen taktisch und strategisch zu treffen und damit das Kontinuum zu unterbrechen, alte sowjetische Taktik war. Und wir den NATO-Doppelbeschluss nie gebraucht hätten, wenn da nicht der Versuch von russischer Seite immer gewesen wäre, das zu unterlaufen, was wir als Abschreckungskontinuum aufgestellt haben, oder?
Frau Weiß, ich kann Ihnen jetzt nicht widersprechen.
Okay, danke.
Ich kann Ihnen jetzt nicht widersprechen. Ich muss aber in dem Zusammenhang dann, ich habe das heute Morgen auch schon mal kurz angedeutet, schlicht und einfach nochmal feststellen, dass alles, was nach Helsinki stattgefunden hat, alles, was nach dem Ende des Kalten Krieges, man kann über Boris Jelzin denken, wie man will, sich weiterentwickelt hat. Boris Jelzin hat 1992 den West-Ost-Konflikt für beendet erklärt. Ja, dass all das, was dort gelaufen ist, Budapest, doch 92 war er noch nüchtern. Ja, also Budapester Konvention, Vertrag zwischen der Ukraine und Russland, 97 Kutschma und Jelzin und dergleichen mehr. Das alles, völkerrechtlicher Rahmen, ist damit im Prinzip auf Kopf gestellt. Und von daher gibt es eine bestimmte Unberechenbarkeit, was den Präsidenten Putin angeht. Und diese Unberechenbarkeit führt bei mir dazu, dass ich sage, ich würde sowas nicht ausschließen. Und wir müssen auch auf der Seite, und jetzt kommt wieder die transatlantische Bindung, auch wieder einen Rückgriff haben auf das, was die Amerikaner uns in diesem Bereich zur Verfügung stellen. Und jetzt sage ich auch einen klaren Satz, das bisschen, was die Franzosen haben und das bisschen, was die Briten haben, reicht bei weitem nicht aus, um das Potenzial der Russen in dieser Richtung auszubalancieren.
Proszę bardzo, Pani cierpliwość jest nagrodzona.
Also ich sage gleich, ich bin keine Militärexpertin, finde das Thema aber sehr spannend und ich würde gerne vielleicht einfach mal ein konkretes Beispiel haben, weil ich mir, es will mir noch nicht so dicht in den Kopf, wie das beides zusammengeht, europäische Armee und NATO. Ich kann mir vorstellen, dass da doch irgendwie ein Konkurrenzverhältnis sich entwickeln kann. Beispiel, Polen möchte jetzt im Zuge der Ukraine-Krise mehr NATO-Präsenz im Land. Und die NATO sagt, nein, möchten wir erstmal nicht, auch aus Rücksicht auf Russland. Also wir haben ja auch eine spezielle Politik gegenüber Russland. Und dann sagt Polen, okay, dann machen wir das jetzt irgendwie über die europäische Armee. Es ist vielleicht völlig unrealistisch, aber ich möchte einfach mal wissen, wie sowas dann funktionieren würde, an einem Beispiel.
Also ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, Ihnen ein Beispiel zu geben, aber ich glaube, ich bin in der Lage, Ihnen die Frage zu beantworten. Wenn Polen oder jedes andere Land, wir sollten das nicht auf ein bestimmtes Land spezialisieren, jedes andere Land den Wunsch äußert, dass es in seinem Bereich mehr NATO-Streitkräfte haben möchte, um damit der russischen Seite zu signalisieren, dass die NATO-Verteidigungsbereitschaft existent ist, dann fällt eine solche Entscheidung im NATO-Rat, das sind zunächst mal die Botschafter, die dort die Länder vertreten, das sind im zweiten die Außenminister und im dritten die Regierungschefs, und wenn in diesem Kreis kein Konsens hergestellt werden kann, findet das nicht statt. Das war's. So, und derselbe Prozess findet dann im Rahmen der Europäischen Union statt. Und da sitzen genau dieselben Leute am Tisch, die vorher bei der NATO Nein gesagt haben. Das heißt, wenn es bei der NATO nicht stattfindet, können Sie fast sicher davon ausgehen, dass es im Rahmen der Europäischen Union auch nicht stattfinden wird.
Kommt drauf an, ob es in der EU dann mit Mehrstimmigkeit oder mit Einstimmigkeitsprinzip
ist. Nein, auch diese Entscheidung wird im Rahmen der Europäischen Union dann im Rahmen des Konsens geschlossen und getroffen. Das hat nichts damit zu tun, dass in Wirtschaftsfragen Mehrheitsstimmen zählen. In diesem Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht es auch nach dem Konsensverfahren.
Noch, aber wenn die europäische Armee da wäre, müsste man sich wahrscheinlich überlegen, ob man, wenn man eine wirkliche gemeinsame europäische Armee hat, dann doch mal ein anderes Prinzip einzuführen.
Der Dr. Wittmann hat vorhin, herzlichen Dank, Herr Wittmann, auf mit den 10 oder 12 Faktoren darauf hingewiesen, welche Voraussetzungen alle geschaffen werden müssten, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und obwohl wir uns beide eine europäische Armee wünschen, darum habe ich vorhin meinen Arm nicht hochgehoben. Ich wünsche mir eine europäische Armee, aber ich halte sie unter den derzeitigen politischen Rahmenbedingungen. Jetzt kommt es, Parlaments-AB, Präsidentenentscheide und so weiter, werden wir in diesem Bereich nicht zu einer Mehrheitsentscheidung kommen. Und das ist eines der Probleme, die es zu überwinden gilt, falls wir eine europäische Armee aufbauen wollen. Das ist genau das Problem. Ja? Und wie gesagt, im Bereich Sicherheitspolitik haben wir 27 souveräne Staaten, Albanien ist noch nicht mit drin, so viel ich weiß, 27 souveräne Staaten. Und die entscheiden jeder für sich alleine, wie das aussieht. Und sie haben auch unterschiedliche Verfassungsgrundlagen. Das heißt, wenn Sie einen solchen Prozess zusammenführen wollen, müssen Sie anfangen, die Verfassungen der verschiedenen Länder zum Teil anzugleichen. So, und dann können Sie anfangen, die Frage stellen, wie lange dauert das?
Zanim jeszcze oddam głos panu generałowi Imanowi, to opowiem pani o mojej pierwszej wizycie na szczycie NATO, gdzie po 9 godzinach obrad mniej więcej wyszedł do nas przedstawiciel sojuszu, wygłosił 3-minutowy statement, z którego nie dało się nic zacytować, bo w zasadzie ten komunikat był tak przepojony językiem dyplomacji, że nie było w nim żadnego konkretu. To jest niestety też po części odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie z zewnątrz, tacy jak my, czyli dziennikarze, którzy nie siedzą tam na tej sali, nic nie są w stanie zrozumieć, dlatego że te spotkania są kilkufazowe i w pierwszej fazie robimy przygotowanie do przygotowania. Z naszej perspektywy jest to jakieś kuriozalne, ale niestety tak to funkcjonuje. Oddaję głos panu generałowi Niemanowi.
Ja, ich wollte etwas beitragen zum letzten Wortbeitrag vom General Rams und auch vom General Wittmann. Der General Wittmann hat, wie eben schon gesagt, wirklich gut aufgezählt, was alles erfüllt werden oder erfüllt sein muss, dass wir eine effiziente europäische Armee erreichen können. Ich sage jetzt mal aus der Praxis, das haben wir ja noch nicht mal im Bereich der NATO erreicht. Und da will ich schon eher von der Praxis her kommen und sagen, natürlich, jeder wünscht sich eine europäische Armee, wer auch nicht, aber realistisch ist die aus meiner Sicht überhaupt nicht. Denn wenn ich diese Kriterien, die aufgezählt wurden, betrachte und sehe, wie unterschiedlich im Korps Nordost, im täglichen Dienst, das bei den einzelnen Streitkräften, die wir dort haben und die wir integrieren wollen, ausgeprägt ist, dann ist das noch eine Arbeit für Jahrzehnte. Und jetzt komme ich auf einen Hinweis zurück, den der General Tschipczak gebracht hat, wo er ja gerade Polen angesprochen hat. Und ich muss sagen, selbst Polen, das ist meine persönliche Meinung, ist ja, um das mal überspitzt zu sagen, noch gar nicht voll in der NATO angekommen. Das hat man ja gerade im Rahmen der Ukraine-Krise und Krim-Krise gesehen. Denn das Erste, was passierte, war ja ein Reflex bei den Amerikanern anzurufen, ja? Und sich zuerst mal auf die Amerikaner zurückzuziehen und in einer zweiten Stufe dann erst die NATO zu sehen und das Korps Nordost. Und jetzt bin ich bei auch einer Frage, die ja vorher kam, im Hinblick auf die hybride Kriegsführung, muss ich ja jetzt ganz konkret mit Bedrohungsszenarien in Polen und in den baltischen Staaten beschäftigen, muss ganz konkret die nationalen Verteidigungsplanungen sich anschauen und zu versuchen, die mit Verteidigungsplanung der NATO zu koordinieren. Und da ist es eben auch sehr interessant, eben festzustellen, dass die rein praktische Integration in die NATO, die, wenn ich so sagen darf, alten NATO-Länder im Rahmen der Vorneverteidigung gegen den ehemaligen Warschauer Pakt ja täglich konkret erlebt haben und dem auch Vertrauen in diesem Sinne von den Balten und den Polen noch überhaupt nicht akzeptiert, aber nicht erkannt ist. Und da hat selbst die NATO im Hinblick auf konkrete Verteidigungsplanung im Osten mit den baltischen Staaten und den Polen noch einen weiten Weg zurückzulegen, bis wir wirklich eine integrative nationale abgestimmte Planung mit den NATO-Planungen haben. Und insofern, sage ich mal, ist für mich die Diskussion um die europäische Armee eine esoterische. Wenn das kein Impuls war.
Panie generale, ponieważ pan się tak ładnie rozwinął, to ja bym pociągnął ten wątek. Gdyby coś się wydarzyło, to kim pan będzie dowodził? Jakimi wojskami? Potraktujmy to jako odpowiedź.
Also ich kann da jetzt eine sehr gute politische Antwort drauf geben, sagen, die Truppen, die uns die Nationen zur Verfügung stellen werden. Ja, aber das ist ja gerade, sage ich mal, die neue Qualität, die im Rahmen der Ukraine-Krise in der NATO wieder aufgewachsen ist, dass wir eben, und ich habe gerade Bezug genommen auf die damalige Verteidigungsplanung der alten NATO-Staaten gegen den Warschauer Pakt, das ist ja gerade was, was jetzt konkret wieder anläuft, was wir über die letzten Jahrzehnte aus meiner persönlichen Sicht versäumt haben. Ja. Jedenfalls nicht in der Spezifizität, Herr General Rams, die wir in den 90er Jahren hatten. Ich sehe durchaus, ich will jetzt nicht sagen, dass das Joint Force Command Brunsum in dieser Richtung nicht tätig war. Natürlich waren sie tätig. Aber dass wir jetzt konkret mit den sogenannten NATO Force Integration Units in den baltischen Staaten und in Polen im Hinblick auf Aufklärung, also intelligent im Hinblick auf die Abstimmung der Verteidigungsplanung, wie ich gesagt habe, in Abstimmung darauf, wie die NATO Verstärkungen konkret in die einzelnen Länder bringen kann, einen ganz anderen Standard der Planung erreichen werden, wie wir es die letzten Jahrzehnte hatten, ist, glaube ich, unübersehbar. Und im Rahmen genau dieser Planungen wird es dann auch wieder spezifische Planungen geben, welche Truppenteile denn dafür vorgesehen sind. Und es wird nicht mehr eine generische Planung sein, wie es bisher der Fall war, sondern eine sehr konkrete. Und das, denke ich, ist eine positive Entwicklung.
Bardzo dziękuję. Namawiam dziennikarzy do zadawania pytań, dlatego że kończy się nasz czas. Proszę bardzo, kończy się nasz czas i szkoda, żebyście Państwo stracili taką okazję. Takich dobrych rozmówców trudno będzie.
Ja mam takie pytanie, bo czuję pewien niedosyt. Mówimy tutaj o Rosji jako o głównym zagrożeniu Europy.
Przepraszam, czy mogłaby Pani nam się przedstawić? Będzie nam łatwiej.
Zofia Bomczyńska-Jelonek, reprezentuję Krajową Izbę Gospodarki Morskiej. Jestem dziennikarzem gospodarczym przede wszystkim. Ja mam takie pytanie. Ja czuję po prostu duży niedosyt. My nie mówimy o przyczynach tego, co się dzieje w Europie. Krym został, problem Krymu wynikł z tego, że premier Jaceniuk postanowił w Stanach Zjednoczonych, zresztą o tym była mowa we wszystkich mediach, odstąpić bazę, która była wydzierżawiona Rosji, Stanom Zjednoczonym. I reakcja Rosji była bezpośrednią.
A skąd pani, ma tą wiadomość?
Może ja skończę. W pewnym sensie reakcją. Inna sytuacja jest w krajach, które się też boją Rosji, jak Litwa czy Łotwa, gdzie są bardzo duże diaspory Rosjan. I to są ludzie, wobec których nie zawsze są jakby przestrzegane zasady praw człowieka. Nie mają praw obywatelskich, są bezpaństwowcami, czyli jakby ta sprawa społeczna tak by nie do końca jest rozwiązana w interesie tych ludzi. I lęki tych krajów, gdzie na przykład jest 50% osób etnicznych Rosjan, bo tak można mówić, no jest dla tych ludzi w tej chwili kłopotem. Oni się boją, że może zaistnieć sytuacja podobna, tak jak zaistniała na wschodzie Rosji, gdzie zbuntowały się republiki z etnicznymi Rosjanami. Więc ja mam takie pytanie, jak daleko, jak wyglądają te relacje, jakby trochę prowokowania Rosji ze strony Zachodu, i czy my jesteśmy naprawdę tak we wszystkim do końca przyzwoici? Bo że Rosja zareagowała, to my wszyscy wiemy, że wojna na Ukrainie jest, też wiemy. Ale my ciągle zapominamy, że są pewne korzenie, że ktoś ze strony Zachodu poczynił pewne działania i ponosi współodpowiedzialność za to, co się tam dzieje w tej chwili.
Nie wiem, skąd pani wzięła tą informację o wydzierżawieniu baz. Jakby podała nam pani źródło, to byłoby wskazane, dlatego że...
Które źródło?
Źródło, z którego pani korzystała, mówiąc o tym, że Ukraińcy chcieli wydzierżawić bazę na Krymie Amerykanom.
To ja może do jutra przyniosę, ponieważ ja w tej chwili nie jestem w stanie przekazać, ale to były donosy mediów zachodnich i ukraińskich, to znaczy że szczególnie ze Stanów Zjednoczonych.
Może pan generał Rams zabierze.
Geben Sie mir die Erlaubnis, etwas weiter auszuholen, bitte. Ich bin 6 Wochen nach dem Georgienkrieg in den baltischen Staaten gewesen. Und Sie konnten dort in den baltischen Staaten 6 Wochen nach dem Georgienkrieg die Angst greifen. Sie konnten sie spüren. Weil, wie Sie richtig festgestellt haben, es in Lettland und in Estland, nicht in Litauen, bedeutsame russische Minderheiten gibt. Nicht bei 50%, so wie Sie gesagt haben, sondern nur 26 oder 27, beziehungsweise 27 oder 28%. Diese Menschen müssten auch nicht staatenlos sein, wenn sie in Estland und Lettland einen Antrag gestellt hätten, nachdem Lettland und Estland freie Staaten gewesen sind, estnische und lettische Staatsbürger zu werden, hätten sie einen entsprechenden Pass bekommen. Sie haben den Antrag nicht gestellt. Aus dem Grunde konnte Ihnen auch kein Pass ausgestellt werden. Das ist in Deutschland genauso. Wenn ich einen deutschen Pass nicht beantrage, bekomme ich auch keinen. Trotzdem glaube ich, dass Deutschland ein sehr demokratisches Land ist. Insbesondere Lettland hat große Sorgen, weil ein großer Teil der russischen Minderheit sich insbesondere um Riga herum zusammenfügt, mit einem Bevölkerungsanteil um die Hauptstadt Riga, der liegt bei 50% oder knapp drüber. Aber nicht alle diese Leute mit russischer Minorität oder der russischen Minorität sind russische Staatsbürger. Ein Teil von ihnen sind auch lettische Staatsbürger, weil sie einen lettischen Pass beantragt haben. Und dann sind sie formal lettische Staatsbürger. Das heißt, ich kann die Ängste, die gerade diese beiden Länder haben, zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Diese Ängste waren auch im August, September des Jahres 2008 der Auslöser für den Prozess, dass die baltischen Staaten alle drei dann beantragt haben, dass die NATO eine Planung, eine sogenannte Contingency-Planung für diese Staaten aufnimmt, die dann bis September 2010 fertiggestellt wurde und der erste Plan wurde am 23. September des Jahres 2010 durch mich unterschrieben. Diese Planung ist eine rein defensive Planung im Falle das. Man muss sich die Ereignisse der 90er Jahre nochmal vor Augen führen. Ich mache das. 92 erklärt Boris Jelzin den West-Ost-Konflikt für beendet. 1994 gibt es die Budapester Konvention, die in der Ordnung nach dem Kalten Krieg die territoriale Integrität und Unverletzbarkeit der Grenzen aller Staaten, die nach 1990 in Europa entstanden sind, garantiert. Und Russland ist eine der Garantiemächte. Ist fast wie bei Minsk II und I. 1907... Die Budapester Konvention von 1994 ist ein internationaler Vertrag, der von allen europäischen Staaten auch mit der Unterstützung der Amerikaner als Garantiemacht beschlossen worden ist, um die Ordnung nach dem Ende des Kalten Krieges in Europa festzuschreiben. Dem folgt 1997 der Friedensvertrag oder der Vertrag zwischen der Ukraine und Russland, geschlossen zwischen dem damaligen Präsidenten Kutschma und dem Präsidenten Jelzin, ratifiziert durch das russische Parlament und ratifiziert durch das ukrainische Parlament. Und das sind die völkerrechtsverbindlichen Grundlagen für die Existenz der Ukraine, einschließlich der Krim und einschließlich der beiden Oblasten Donetsk und Luhansk. Und das ist die völkerrechtsverbindliche Grundlage, die wir haben. Ich bin dankbar, wenn Sie auch mir morgen die Quelle benennen könnten, die sagt, dass die Amerikaner bei den Ukrainern einen Stützpunkt auf der Krim mieten wollten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass in unmittelbarer Nähe von Sewastopol, wo große Teile der russischen Flotte, Schwarzmeerflotte liegen, das tatsächlich zu...
Panie Generale, bardzo dziękuję, ponieważ powoli zbliżamy się do końca. Chciałbym, żebyśmy przeskoczyli w naszej dyskusji troszkę dalej. Myślę, że tu wszyscy się zgadzamy. Mam pytanie do pana prezesa Miszczaka. Pan miał możliwość obserwowania polskich polityków. Jak oni podchodzą do problemu armii europejskiej?
Tak, obserwowałem polityków Polski, to nie znaczy, że w dalszym ciągu ich nie obserwuję i wszystko to, co tutaj powiem, pójdzie dalej. Więc nie będę może ryzykował tutaj, jak na przykład jak pan generał, że stwierdzę, że politycy tutaj decydują, a nie zawodowi oficerowie. Ale chciałbym coś jeszcze innego powiedzieć. Oczywiście część, czy większość, może, nie wiem dokładnie, bo trudno to powiedzieć, polskich polityków jest oczywiście za twardymi gwarancjami bezpieczeństwa, które żadna struktura w tej chwili nam nie daje. To jest po tych rozmowach, które tutaj prowadziłem przy tym stole, to co panowie żeście powiedzieli, panowie generałowie i zresztą pan ambasador też, my w dalszym ciągu jesteśmy zawieszeni w powietrzu. Mamy realne zagrożenie, a nie mamy realnych instrumentów zapobiec temu zagrożeniu. I to pytanie, które pan zadał, co byśmy zrobili, gdyby w tej sytuacji doszło do takiego zaostrzenia tej sytuacji bezpieczeństwa, że tak się wyrażę, tu w Europie Środkowo-Wschodniej. No, nie chcę iść krok dalej i prognostykować i powiedzieć, że my w tej sytuacji, tu nie chodzi o to, czy tam mamy tą armię europejską, czy nie mamy żadnej współpracy na polu wspólnej polityki bezpieczeństwa obrony, bo jej nie mamy w Unii. To jest absolutna iluzja i nie wiem, nie mogę do tej pory zrozumieć, dlaczego nie można przejść wśród członków Unii Europejskiej z fazy budowania strategii polityki bezpieczeństwa w kierunku budowy jakiejś wspólnej doktryny bezpieczeństwa i obrony tych krajów, obok oczywiście NATO. Ja nie mówię tutaj, że to są dwie konkurencyjne jakieś organizacje, ale czy na przykład nie można było czegoś takiego stworzyć? Czy my zawsze musimy czekać na jakieś zagrożenie z zewnątrz, żeby reagować? To jest sytuacja Szwedów i Finów, którzy nigdy o tym nie myśleli, ale my mamy, jeszcze raz z Państwu, my mamy naprawdę realną sytuację zagrożenia naszego bezpieczeństwa i deliberację, czy spotkamy się teraz, wszyscy teraz czekają na szczyt NATO w Warszawie, ale to jest kupę czasu jeszcze do tego. I czekamy, nie mamy żadnych sił szybkiego, super szybkiego reagowania, chyba są tak szybkie, proszę Państwa, że nawet nie zauważą, kiedy się, że tak powiem, saliły i odleciały. Więc może byśmy o konkretach rozmawiali po prostu. My potrzebujemy jako Polska, kraje bałtyckie, stacjonowanie tu wojsk, nie wiem, natowskich czy innych na naszym terytorium i nie uwierzę w to, że komuś się coś kiedyś przyśniło i powiedziano Moskwie, że tu na terytoriach nowych członków NATO, jakich nowych członków NATO, nic nie może być stacjonowane, co jest z NATO związane. To jak my możemy wspierać te struktury?
Mam już dwóch chętnych do odpowiedzi. Pan generał Niemann się pierwszy skupił.
Ja, ich wollte nur noch mal auf das hinweisen, was ich gerade gesagt habe. Ich kann überhaupt nicht sehen, dass jemand der NATO-Bündnispartner in der Luft hängt. Das ist ein Verständnis, was ich unter anderem auch von polnischen Armeeangehörigen oder auch Balten manchmal höre, für das ich überhaupt kein Verständnis habe. Das ist eine Wahrnehmung, eine Perzeption, die mir, wenn ich das mal so sagen darf, als altem NATO-Mitglied vollkommen fremd ist. Und das ist auch das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Ich weiß nicht, woher diese Reflexe kommen. Ich habe keinerlei Zweifel und ich habe im Übrigen auch keine Angst vor den Russen, ja, dass die NATO ihre Verpflichtungen der Bündnisverteidigung in Polen und in den baltischen Staaten ihnen nachkommen wird und das auch unverzüglich und das ganz konkret, was passiert. Da sehen Sie ja am Chor Nordost. Sie müssen mal überlegen, im Dezember wurde beschlossen, den Chorstab zu verdoppeln. Und da kann ich auch nur, sag mal, an die polnischen Regularien auf die polnischen Regularien hinweisen, was es bedeutet, Personal innerhalb von 4 oder 5 Monaten von A nach B zu bewegen, wie schwierig das ist. Und es wird gemacht. Ja? Also wir haben, die ersten Leute kommen rein, das dauert nur 4 oder 5 Monate. Es ist der Etat des Chor Nordost, obwohl nicht vorgesehen in der Finanzplanung, innerhalb von 4 Wochen vervierfacht worden. Es ist am 1. Juli werden die ersten sogenannten eben NATO Force Integration Units in den baltischen Staaten und in Polen aufgestellt. Das sind NATO-Stäbe im Baltikum und in Polen. Und der Readiness Action Plan umfasst viel, viel mehr Maßnahmen. Es sind tagtäglich NATO-Truppenteile in allen NATO-Mitgliedstaaten an der Ostgrenze zu Übungen abgeordnet. Das Air Policing in den baltischen Staaten ist erheblich aufgeweitet worden. Es sind tagtäglich AWACS-Flugzeuge in der Luft. Also ich sehe nicht, dass hier nicht konkret reagiert worden ist.
Panie generale, może związane to jest z tym, że w 2008 mieliśmy Gruzję, NATO było oburzone, w 2010 mieliśmy duże ćwiczenia Zapad, NATO było zdziwione, a teraz mamy aneksję dużej części terytorium, gdzie 2 członków, kluczowych członków NATO gwarantowało nienaruszalność tych granic, może 3, nienaruszalność tych granic i NATO jest teraz oburzone. Co jeszcze potrzebuje na to, żeby zacząć działać? Myślę, że to jest to pytanie. Generał Rams.
Ich bitte einfach um Verständnis dafür, dass die NATO 25 Jahre lang auf der Basis der Helsinki-Schlussakte gedacht hat, dass der ewige Frieden in Europa ausgebrochen sei. Und damit wurde auch die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte NATO-weit heruntergefahren. Die Gelder wurden verringert. Das sind die Produkte einer erfolgreichen Außenpolitik, die bis wann hat sie gedauert? Bis 2002, 2008 oder 2014? Das ist die Frage. 2002 Moldawien, russische Friedenstruppen in Transnistrien. 2008 Georgienkrieg. Da müssen wir uns die Frage stellen, ob die NATO diese Warnsignale übersehen hat und nicht die nötigen Konsequenzen rausgezogen hat. Aber wenn ich den Gipfel von Wales nehme im vergangenen Jahr und die Entscheidungen, die dort getroffen worden sind, dann sind diese Entscheidungen mit einer sogar von mir als ehemaligem NATO-General und in diesen Dingen, die Herr Niemann gerade beschrieben hat, sehr erfahrenem Mann, hätte ich nicht erwartet, dass die Rahmenbedingungen so schnell verändert werden würden. Frau Weiß, geben Sie mir einen Kommentar. Der Etat wurde innerhalb von 4 Monaten erhöht. Bei der Europäischen Union möglich? Lassen wir das als rhetorische Frage mal im Raum stehen. Aber das ist die Situation, die wir haben. Das heißt, die NATO reagiert. Und jetzt muss ich sagen, bitte geben Sie doch der NATO mal Zeit bis 2017, um die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Ja? 2017, der Gipfel ist 2016, aber Zieldatum ist nach meinem Kenntnisstand Anfang 2017, die VGTF einsatzbereit und den Stab einsatzbereit stehen zu haben. So, an dem Thema wird gearbeitet und jetzt sage ich das als ehemaliger NATO-General, einer, der sich 42 Jahre dort beschäftigt hat, das dauert. Und diesmal geht es wahnsinnig schnell.
Panie generale, odnośnie dawania czasu, to mogę dawać go tylko w ramach tego panelu, natomiast czasem dystrybuje teraz zdaje się Moskwa, konkretnie Putin. I to jest kłopot, czy zmieści się w tych natowskich ramach. Może pan generał Skrzypczak coś powie na temat tego dystrybuowania czasem.
Znaczy o nas się mówi po niemiecku langsam, langsam. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że w kontekście tego, co powiedział prezes fundacji, myślę, że tutaj dystrybutorem czasu jest absolutnie Putin i wydaje mi się, że wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce w Europie Wschodniej, nie są właściwie oceniane i widziane przez Unię Europejską. Ja nie chcę demonizować, że my Polacy się boimy tego, co się dzieje w wschodniej granicy. My się tak samo boimy, jak się boją w Paryżu i w Berlinie. Tak samo się boimy. Nic więcej. Natomiast uważam, że te reakcje są zbyt powolne i wydaje mi się również, że Może po inaczej. Ja byłem żołnierzem jeszcze Układu Warszawskiego. W Układzie Warszawskim Rosjanie, dla nich jest typowa jedna rzecz, bardzo bym powiedział, dla żołnierza istotna. Podejmują decyzje bardzo szybko. I my nie wiemy, co jeszcze się może wydarzyć. Tak jak to powiedziałem wcześniej, my nie wiemy, co jeszcze knuje Putin. Ale wydawało się, i takie były deklaracje polskich polityków, że szpica, która zadeklarowana była w Newport w ubiegłym roku we wrześniu, będzie w zasadzie już w tym roku, w kwietniu, pierwsze jej jakby zawiązki w Polsce. Dla mnie, dla żołnierza jednoznacznym jest, że zmierza się do rozmieszczenia szpicy w Polsce. To są przedsięwzięcia przygotowujące jej rozmieszczenie, czyli procesy przygotowujące jej rozmieszczenie polegające na przygotowaniu infrastruktury na rozmieszczenie wojska, rozmieszczenie sprzętu wojskowego. Nic takiego się nie dzieje. Zatem pytanie jest jedno, wracając do tego, co powiedział pan prezes fundacji. Kiedy wobec tego zapadną decyzje polityczne, które ulokują wojska, szpicy, ja nie chcę mówić o wojskach amerykańskich, ale szpicy w Europie, czyli zrealizowane zostanie Newport. Wygląda na to, że 2017 może, a może jeszcze dalej. Dziękuję.
Pan ambasador się zgłasza. Proszę bardzo.
Ja, vielen Dank. Ich kann die Meinung, dass nichts passiert, nicht teilen. Die NATO hat diesen Prozess, der ein Prozess ist, der Zeit braucht, General Rams hat es beschrieben, angefangen und es sind konkrete Dinge passiert. Das eine ist, das Headquarter Northeast, General Niemann, ist aufgestockt worden. Wir haben die Nephews, also die Aufnahmestäbe in den einzelnen Staaten. Wir haben Übungen ungeahnten Ausmaßes. In diesem Jahr werden allein 2000 deutsche Soldaten auf dem Gebiet der früheren, also Polens und der baltischen Staaten trainieren. Wir haben die Unterstellung eines deutschen Bataillons unter eine polnische Brigade und umgekehrt. Also ich kann die Meinung überhaupt nicht teilen, dass hier nichts passiert. Dass dieser Prozess nicht so schnell geht, wie manche sich das vorstellen, kann ich verstehen. Aber die NATO hat seit Wales, und Wales war ein Sea Change, das gebe ich zu, hat enorme Fortschritte gemacht und wir sind auch bereit, hier weiterzugehen. Es hängt aber auch davon ab, dass alle mitmachen. Deutschland jedenfalls gehört zu denjenigen, die in dieser Situation aufs Tempo drücken.
Proszę bardzo, panie generał.
Ich würde gerne noch mal drei ganz kurze Bemerkungen machen. Erstens, vor knapp über 5 Jahren haben Ron Asmus und ich und ein paar andere ein Papier geschrieben und der Albright-Gruppe vorgelegt. Das hieß NATO, New Allies and Reassurance. Und deshalb stimme ich General Niemann zu, wenn er sagt, wir haben viele Jahre manche Dinge vernachlässigt. Damals hatten wir das als Routinemaßnahmen der Verteidigungsvorbereitung für die baltischen Staaten uns vorgestellt, Visible Reassurance. Jetzt hat Putin uns daran erinnert, wie dringend das ist. Zweitens, es kam in der Diskussion zum Ausdruck, keiner weiß, wie weit Putin zu gehen bereit ist. Aber ein Rest Vernunft wird auch in seinem Kopf übrig geblieben sein. Und ich glaube, er ist sich bewusst, dass er die NATO und die Europäische Union in ihrer Einigkeit unterschätzt hat. Und ich stimme völlig dem zu, was auch Botschafter Nickel gerade sagte und andere, die Beschlüsse von Wales, die sind konsistent und die werden mit Höchsttempo umgesetzt. Drittens wollte ich noch einmal aufs Thema unserer Arbeitsgruppe zurückkommen, Europäische Armee, und einen Einwand machen gegen eine Bemerkung von General Niemann, der sagte, das ist eine esoterische Diskussion. Das ist es eben nicht und das hatte ich versucht zu verdeutlichen. Es mag Zukunftsmusik sein mit den europäischen Streitkräften, aber als Leitvision sollten wir darüber nachdenken, damit die ganzen pragmatischen, praktischen Schritte in die richtige Richtung gehen. Und meine Liste von Divergenzen und unterschiedlichen Kulturen und so weiter, die dient nicht dazu zu sagen, es ist unmöglich, sondern dazu zu sagen, auch über diese Dinge muss diskutiert werden. Und wenn es eine esoterische Diskussion wäre, dann hätten wir nicht auf das Juncker-Interview vor ein paar Wochen diese dezidierte Reaktion unserer Verteidigungsministerin gehabt oder substanzielle Papiere der Abgeordneten. Kiesewetter und Nitan oder das Bertelsmann-Papier oder ein Papier der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es ist ein ziemlich breiter Konsens eigentlich in der politischen Klasse in Deutschland, dass man über diese Dinge natürlich mit Zukunftsorientierung nachdenken muss, damit die Integrationsschritte und Kooperationsschritte in die richtige Richtung gehen.
Panie generale, zanim oddam głos, jeszcze przypomniała mi się taka anegdota z korytarzy natowskich, że jeśli Putin się nie uspokoi, to zasypiemy go papierami. Natomiast może to jeszcze pan generał Rams odpowie.
Also das mit dem Papier der NATO ist ein guter Beitrag. Und da ist in normalen Prozessen sicherlich auch was Wahres dran. Aber nicht mit Blick auf den Readiness Action Plan, nicht mit Blick auf die Einsatzbereitschaft des multinationalen Korps und nicht mit Blick auf die VJTF, also die Very High Readiness Joint Task Force. Es macht auch keinen Sinn, darüber nachzudenken, was hätte sein können. Wir müssen die Tatsachen so nehmen, wie sie heute sind und müssen daraus unsere Konsequenzen ziehen und das weiterentwickeln. Ich bin im Frühjahr des Jahres 2006 nach Bonn gefahren und wollte in Übereinstimmung mit dem Kommandeur Landstreitkräfte der polnischen Streitkräfte, aber gegen den Willen unserer dänischen Partner im Korps, das multinationale Korps aufbohren auf ein High-Readiness-Korps-Stab. Ich habe den deutschen Inspekteur des Heeres dazu gefragt, ob ich 60 deutsche Offiziere und Unteroffiziere kriegen könnte zu dem Zweck. Ich habe 6 bekommen, das war nicht genug. Aber hätte, wenn und aber hilft mir da nicht weiter.
Trzeba było poprosić o 600 tysięcy. Proszę Państwa, formalnie za 2-3 minuty powinniśmy kończyć. Natomiast namawiam dziennikarzy, mam nadzieję, że na sali są dziennikarze, do zadawania pytań. Proszę bardzo.
Ich wollte jetzt einfach mal noch als Nicht-Militärexperte fragen, ob mein Eindruck richtig ist. Die NATO macht aus deutscher Sicht schon eine ganze Menge, indem sie Stäbe erweitert und Übungen in Polen durchführt. Aber die polnischen Bürger und sicherlich auch die polnischen Militärs, die würden am liebsten, so wie in Deutschland auch amerikanische Soldaten stationiert sind, amerikanische und vielleicht auch andere Soldaten ständig in Polen stationiert haben.
Do kogo kieruje pan pytanie?
An einen der Generäle.
May I take the floor again? I talk too much, however.
Panie generale, to może jednak generał Skrzypczak odpowie.
Znaczy, absolutnie pan trafił w istotę tego, o czym myślą Polacy i polscy wojskowi.
Generał Rams.
Auch in diesem Fall müssen wir über die rechtlichen Rahmenbedingungen reden. Wir haben eine NATO-Russland-Grundakte aus dem Jahre 1997. Und diese sagt eindeutig aus, dass die Stationierung substanzieller Kräfte auf Dauer in den neuen Beitrittsländern nicht erlaubt ist. Punkt. Das haben wir aber unterschrieben. Und die NATO macht das richtig, dass sie sich an geschlossene Verträge hält und das Brechen geschlossener Verträge anderen überlässt. So, und diese substanziellen Kräfte ist mehr als eine Division, die hier stationiert werden würde und auf Dauer würde bedeuten länger als ein halbes Jahr oder Jahr. Und damit fällt das weg. Das heißt nicht, dass nicht Material in diesem Bereich vorstationiert werden dürfte, so wie es früher auch in Deutschland war. Ich erinnere an die alten, wie heißt das, Return of Forces to Germany, Kurzform Reforger. Übungen, die wir im Zweijahresrhythmus in Deutschland geübt haben und wo wir zum Teil bis zu 100.000 amerikanische Soldaten hier eingeflogen haben. Aber das kostet, wenn ich ein ganzes Korps hier stationiere, mit rund 300 Panzern, 180 Artilleriegeschützen, 240, 50 oder 400 Schützenpanzern und dergleichen mehr. Da muss ich erst das Material beschaffen, ich muss hier stationieren, ich muss die Infrastruktur aufbauen. Und ich glaube nicht, dass unter den heutigen Rahmenbedingungen dazu irgendjemand bereit ist. Es sei denn, Waldemar Polen ist bereit zu bezahlen.
Panie General, zdaje się, że Polska ma tyle Założyć. Dlaczego nasz pan generał założy słuchawkę? Chwileczkę, panie generał, chciałem tylko odpowiedzieć panu generałowi Ramsowi, że mamy tak dużo pustych jednostek, bo redukujemy wojsko już od 20 lat, że spokojnie możemy przyjąć je już pewnie jutro. Natomiast wydaje mi się, że po Ukrainie trochę się pozmieniało. W związku z tym trzymanie się, znaczy konwencje z świata, którego już nie ma, są ciężkie do utrzymania. A odpowiadając jeszcze panu na pytanie, chciałbym panu zwrócić uwagę, że Polska jest krajem sąsiadującym, może nie bezpośrednio na długiej granicy, bo mamy tylko obwód kaliningradzki, ale jesteśmy krajem sąsiadującym z Rosją. Nasze główne siły lotnicze wyposażone są w 48 samolotów F-16, których sprawność jest na poziomie około 90%, oficjalnie, a formalnie 70%. W efekcie mamy około 40 samolotów, a do zabezpieczenia naszej granicy potrzeba ich 360. Mało tego, żywot tych samolotów w czasie realnego konfliktu obliczany jest mniej więcej na 2 godziny na tym bazowaniu, które my mamy. W efekcie te samoloty powinny być przebazowywane na przykład automatycznie do Niemiec i stamtąd operować. To jest jedna z koncepcji lotników. Pytałem, przeprowadzałem wywiad z jednym z polskich pilotów, który jest dowódcą bazy, emerytowanym od kilku miesięcy, w związku z tym dobrze zorientowanym. Pytałem go, ile razy ćwiczono takie przebazowanie? Zero. Jakby pan miał jeszcze jakieś pytania, służę odpowiedzią. Generał Skrzypczak.
Znaczy, tak przy końcu tej dyskusji zadaję sobie pytanie, czy my naprawdę jesteśmy przekonani i wierzymy w to, że coś się za wschodnią granicą wydarzyło. Bo odnoszę wrażenie, przepraszam, proszę mi wybaczyć, ja jestem żołnierzem, ja jestem wynikiem praktycznego działania, mniej dyskutowania, bo na to nie było nigdy czasu, szczególnie w Iraku czy w Afganistanie. Ale odnoszę wrażenie, że u nas dużo się mówi, dużo się dyskutuje, tak na sprawę efekt tych dyskusji jest niewielki. Rosjanie zrobili wiele złego. Zrobili wiele złego Ukrainie, zrobili wiele złego Gruzji, wypowiedzieli traktat CFI. Czy mamy świadomość tego, co to znaczy? Myśmy wycięli całe dywizje, całe związki operacyjne, redukując siły zbrojne, redukując budżet. Putin wypowiedział nam CFI, wypowiedział wiele rzeczy, cały czas manewruje po Bałtyku swoją flotą bałtycką, cały czas straszy Polaków Iskanderami w obwodzie kaliningradzkim. I tak dobrą sprawę ja się zastanawiam, czy my kiedyś skończymy fazę planowania, a przejdziemy do fazy działania. Bo odnoszę wrażenie, że u nas co epizod w historii, co jakieś wydarzenie polityczne, to my przystępujemy do fazy planowania. Kiedy sprawa przycicha, a Putin teraz cichnie, teraz zmienia się w rzecznika pokoju. Przejdziemy do fazy kolejnego planowania po jakimś wydarzeniu, ale do praktycznego działania nie. I tak pytanie mam do pana generała, szefa sztabu korpusu. Czy może mi pan powiedzieć, panie generale, czy na dzień dzisiejszy nie ma skoordynowanych planów operacji obronnej państw przybałtyckich z planami operacji obronnej na poziomie NATO? Nie ma korelacji, nie ma wiedzy o tym, jak mają państwa bałtyckie prowadzić operacje obronne z udziałem NATO?
Der General Rams hat bereits darauf hingewiesen, dass es natürlich solche Pläne gibt, die aber im Detaillierungsgrad eben jetzt verfeinert werden. Und das mit Hilfe der neuen Stäbe in den baltischen Staaten und in Polen. Und das sind ganz konkrete Zeitlinien, die wir dort einhalten. Und es gibt diese Pläne. Also ich bin da zuversichtlich. Und es sind denn nicht Pläne im Sinne einer Planungsphase, dass dort nicht real was passiert, sondern es ist eben wirklich so, dass diese Planungen auch dann real umsetzbar sind. Ja, also ich bin da wesentlich optimistischer. Und ich sehe auch in der heutigen Zeit der Mobilität nicht unbedingt ist als unbedingt erforderlich an, dass nun hier große Truppenteile stationiert sind, unabhängig von der Rechtslage. Wir werden zur Stationierung in Polen und oder zum Einsatz oder Verstärkung in Polen und im Baltikum sehr schnell und sehr unmittelbar, gerade mit Luftstreitkräften, in der Lage sein. Also ich teile die Bedenken nicht in diesem Maße. Ich weiß um die polnischen Bedenken, aber ich persönlich teile sie nicht in diesem Maße.
Zdaje się, nie jestem specjalistą, nie jestem z wykształcenia wojskowym, ale żeby sprowadzać wojsko drogą powietrzną, trzeba mieć panowanie w powietrzu, przewagę w powietrzu. Trzymam za to kciuki i za tych naszych 48 pilotów. Nie chciałbym się bawić Putina i kończyć zabawę w najlepszym momencie, ale właśnie jesteśmy 5 minut po czasie, w związku z tym proszę o krótką listę osób, które chciałyby jeszcze zabrać głos. Widzę dwie osoby. Proszę bardzo, pan generał zgłaszał się pierwszy, ja, później generał Rams.
Ohne dem General Rams widersprechen zu wollen, möchte ich zur NATO-Grundakte noch etwas sagen. Die meisten Leute, die darüber kommentieren in der Presse, haben sie nicht gelesen. Und auch manche Politiker in der NATO, in der Kontroverse, die es dort gibt, um Stationierung oder nicht, interpretieren sie zu weitgehend. Und im Text steht das Folgende, und das habe ich auf Englisch hier. NATO reiterates that in the current and foreseeable security environment, the alliance will carry out its collective defense and other missions by ensuring the necessary interoperability, integration and capability for reinforcement, rather than by additional permanent stationing of substantial combat forces. Das ist die Wiederholung einer einseitigen Selbstbeschränkung, die die NATO auf sich genommen hat, und sie enthält sehr viel Flexibilität. Und was man in der Presse oft darüber lesen kann, was verboten wäre angeblich, das ist übertrieben oder es ist zweckgerichtet, weil eben manche und auch manche Politiker in der NATO immer noch Angst haben, man könnte Russland provozieren. Aber von einem Bruch der NATO-Russland-Grundakte, so wie man ihn Russland vielfältig vorwerfen kann, sind wir mit all dem, was wir machen und planen auf NATO-Seite, noch weit entfernt.
General Rams, ich kann schon das Podcast.
I agree completely. Sorry. Ich stimme voll mit dem überein, was der General Dr. Wittmann gerade gesagt hat. Aber ich würde jetzt gerne doch einen anderen Punkt machen. Ich würde den Punkt machen zu sagen, jawohl, wir diskutieren hier über die Verteidigung Polens oder der baltischen Staaten auf der Basis präsenter Kräfte. Wir können als Soldaten darüber diskutieren, wir können uns mit Medienvertretern über dieses Thema unterhalten, wir können versuchen, für bestimmte schwierige und komplexe Prozesse Verständnis zu erwerben. Aber die Entscheidungen werden gefällt von der Politik. Und die Politik muss auf der Basis des besten militärischen Ratschlags diese Entscheidungen treffen oder nicht treffen. Und wenn die Politik diese Entscheidung auf der Basis des besten militärischen Ratschlags getroffen hat, dann müssen wir als Soldaten diese Entscheidung akzeptieren. Die Vorstellung, dass Polen durch 36 F-16 in der Luftverteidigung verteidigt wird, ist eine falsche Vorstellung. Die Vorstellung, dass Polen zurückgreift auf seine 46 Piloten für Transportflugzeuge, ist eine falsche Vorstellung. Wenn der Krieg ausbrechen sollte, dann stehen auch die deutschen Jagdflugzeuge und die deutschen Angriffsflugzeuge zur Verfügung und genauso die dänischen und genauso die tschechischen und genauso die slowakischen und genauso die französischen und die britischen. Das ist NATO. Dann kommen die anderen auch. Es geht nicht darum, hier in Polen oder in den baltischen Staaten Truppen in großer Zahl zu stationieren, die in der Lage wären, jeder potenziellen Bedrohungsanalyse von der anderen Seite her standzuhalten. Und es geht darum, in einem bestimmten Zeitrahmen mit bestimmten Kräften überhaupt reagieren zu können. Und diese Vorbereitungen dafür werden zurzeit dramatisch verbessert.
Proszę Państwa, tak jak mówiłem, nasz czas się już kończy. Mieliśmy rozmawiać o Armii Europejskiej, rozmawialiśmy o NATO. To jest też symboliczne w kontekście tego projektu. Zobaczymy, jak będzie się rozwijał. I myślę, że jutro rano będziemy dalej szli jednak w tym duchu, więc jeżeli ktoś z Państwa nastawia się na dyskusję o Armii Europejskiej, to może się poczuć trochę rozczarowany. Natomiast jest jeszcze wiele wątków związanych z NATO i z kwestią obronności, które jutro będziemy jeszcze mogli omawiać. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za pytania i za poświęcony czas. Do widzenia, do jutra.